Es macht einen Unterschied. Möchtest du etwas in deiner Community bewegen, weißt aber nicht genau wie? Dann geh jetzt auf gofundme.com und starte deinen eigenen Spendenaufruf. Dein nächster Spendenaufruf muss nicht in der Schule oder der Kirche beginnen. Du kannst noch heute, in nur wenigen Minuten, einen GoFundMe-Spendenaufruf starten. Sammle Spenden für dich selbst, für Freunde, Familie oder für eine Organisation. Das Wichtigste ist, dass dir diese Menschen oder Projekte am Herzen liegen. GoFundMe ist die führende Spendenplattform, um für Dinge Spenden zu sammeln, die dir wichtig sind. Ohne Druck, ein bestimmtes Ziel erreichen zu müssen, aber mit vielen hilfreichen Tools, die dich auf deinem Weg unterstützen. So kannst du selbstbewusst direkt loslegen. Ob kreativ, lokal oder lebenswichtig. Dein Anliegen zählt. Es gibt einen Grund, warum GoFundMe von Millionen unterstützt wird und weltweit von Spendensammlerinnen gewählt wird. GoFundMe macht für viele Menschen einen Unterschied und hilft Menschen, zusammenzukommen. Starte noch heute deinen GoFundMe-Spendenaufruf.
Hier ist der Rohdiamant Norman Harras, die Zukunft des deutschen Wrestlings. Und ihr hört Catch Club.
Moin und herzlich willkommen im Catch Club zu einer neuen Ausgabe von Sports Entertainment. Das große Wochenende hat angestanden. Es war Wrestle fucking Mania. Ich bin noch so geschockt von allem, was bei WrestleMania passiert ist. Da verspreche ich mich direkt in der Anmoderation. Mein Name ist Marcel und ich habe heute an meiner Seite den Dieter.
Wunderschönen guten herzlichen Hallo.
Und wir haben Dauergast in diesem Format. Ausnahmsweise mal nicht zu Blutgewalt geil, sondern zur WWE. Hallo Morbo.
Freue mich hier zu sein. Ne? Die WWE ist meinem Herzen tief verankert.
Mittlerweile ja. Und wir haben heute tatsächlich auch noch ein kleines Spezial. Dafür müsst ihr aber bis zum Ende dranbleiben. Denn unser Indie-Gott höchstpersönlich, der liebe Sebastian, hat aus welchem Grund auch immer von Night 2 wenigstens die ersten 4 Matches geguckt. Warum auch immer er das getan hat. Es war ja irgendwie keine Show irgendwo im Northeast von den USA. Trotzdem hat er es getan. Seine Takes dazu hört er am Ende der Folge. Also bleibt auf jeden Fall dran. Das kann nur gut werden. Wir legen aber nicht mit WrestleMania los, sondern mit Stehen und Abliefern von NXT. Los ging es dort mit Ricky Saints gegen Ethan Page. Quasi das Aufeinandertreffen der beiden ehemaligen AEW-Wrestler. Dida, wie fandst du das Match?
Ja, das war ein guter Opener. Also, Ricky Saints, der zu Beginn von Ethan Page ein bisschen isoliert wurde und dann auch aufs Kommentatorenpult musste und gegen die Zuschauerabsperrungen und alles, der funktioniert halt im WWE-Programm super. Das gleiche geht auch für Ethan Page. Und, das hat Spaß gemacht am Anfang. Ne, klar, die Chance mit Tony Fumbled und Ricky. Also, Tony Fumbled vor allem, sag ich, naja, sagst auch Tony Fumbled bei Phoenix an Tag, bei der Show später. Sollen sie labern? Nee, aber ich fand's gut.
Sind halt diese typischen unnötigen Fronts, die eigentlich
wobei,
nicht sein müssen.
Aber ich fand's gut, aber. Kann auch sein, weil ich ein, zwei Mal zurückgespult habe. Diese 12 Minuten kamen mir sehr lang vor.
Danke. Ich habe gerade meine Notizen aufgemacht, war so, ja, deutlich zu lang. Irgendwie hat sich ein bisschen zäh angefühlt, obwohl es gut war. Und dann gucke ich auf die Karte und so, 12 Minuten, was? Das sind keine 22? Cool.
Und aber sonst, damit kannst du die Show auf jeden Fall starten. Morbo.
Ja, also ich fand es nicht, dass sich es lang angefühlt hat, aber die haben natürlich so den Stil beide drauf, dass sie sozusagen im Opener die Main Event kämpfen wollen. Na, dieses etwas langsamer teilweise, dieses epische, das können die beide. Aber ich meine, Tony Fumbled, erstmal finde ich den Chant per se nicht schlimm. Der ist jetzt nicht aggressiv oder so gegenüber dem Wuschelkopf. Und man muss ja sagen, in dem Sinne, vielleicht hat er gefumbled, aber ist ein anderes Produkt. Aber du merkst ja, wie diese beide eigentlich dahin gehören. Ja? Page ist und war ein WWE-Wrestler schon immer. Er war bloß in der falschen Liga. Ricky Starks, ist doch einfach schön, dass wir den endlich wrestlen sehen, nachdem dieser ganze Kladderadatsch da war mit darf nicht antreten und darf er doch antreten und wir wissen es nicht. Ne? Guter Opener, ich mag beide. Kannst nichts sagen. Das war jetzt, war gut zum Reinkommen, ja. Fand ich auf jeden Fall.
Sehr schön, sehr schön. Dann gehen wir weiter zum ersten Moment, der so richtig wholesome wurde. Hank und Tank haben Fraxium die NXT Tag Team Championships angenommen. Und ich fand, würdest du gerade für Hank und Tank war das ein geiler Moment, weil die auch in der Storyline die ganze Zeit so waren, so oh, irgendwie kriegen wir hier nicht die Kuh nicht vom Eis, kriegen die PS nicht auf der Straße und haben es dann doch jetzt beim großen Pay-Per-View geschafft. Ich mag die beiden, die sind irgendwie witzig. Und Fraxium geht mir irgendwie schon lange auf den Sack. Obwohl es eigentlich ein geiles Tag-Team ist. Ansonsten richtig schön flotte Tag-Team-Action. Bei dem Match hast du halt wirklich diese 14 Minuten nicht gemerkt. Im Gegenteil, du hast gedacht, ach wie, jetzt ist schon vorbei. Also, Morbo, wie siehst du es?
Für mich kommt das, bist du für mich viel zu verhalten. Für mich war das absolute Match of the Night. Das war ein absoluter Banger, das Match, ja. Und das ist wieder so ein Match, wo ich ganz klar sage, wenn Leute mal sagen, WWE ist nicht so Wrestling oder so, ist einfach Bullshit. Guckt, das kannst du doch locker mit eigenen AEW-Matches aufnehmen, ohne Frage, ja. Das Match hat einfach Highspots, Schnelligkeit ohne Ende, richtig tolle Kickouts, muss man sagen, die Crowd war richtig drin, hat mir richtig gut gefallen. Es war ein fantastisches Match. Ich meine, X-Men und Nation Frazier, ja, können doch langsam mal auseinandersplitten, weil jetzt zieht es sich schon. Und ich bin nicht der größte Tank-Fan, aber ich war sehr positiv überrascht. Die wurden halt sehr gut overgebracht in dem Match. Und letztendlich muss man sagen, Frazier und Axiom könnten halt auch einfach mal woanders hingehen, also ins andere Roster, weil langsam ist ja auch genug. NXT braucht die gar nicht mehr. Aber nichtsdestotrotz, famoses Match, es war ein fantastisches, großartiges Match, Must-See-Match, finde ich sogar schon vom Wochenende.
Wahrscheinlich ist, ich glaube, wenn du von der Show ein Match guckst oder nur wenige Matches gucken willst, dann gehört das auf jeden Fall dazu. Dieter, wie siehst du das?
Ich schließ mich da Morpo an, das war super geil. Match of the Night auch von mir, das hat Spaß gemacht, das war fantastisch. Hin und her und du hast diese Emotionalität gespürt. Und Fraxium, ich habe jetzt gerade geguckt, die waren 230 Tage Champion und 230 Tage habe ich mich gefragt, na, wann tört der eine gegen den anderen?
Weil es doch gefühlt seit Tag 1 angedeutet wird.
Genau. Du, das Match, das war klasse. Kann man nichts anderes sagen. Das hat richtig Spaß gemacht. Die hatten tolle Phasen drin, die Finishing-Phase war super, wo Hank beim Suicide Dive auf das Kommentatorenpult gelandet ist und so. Das war alles echt toll und diese Finish-Phase von dem, wo sie dann dieses Comeback, wo sie zurückkam, das war richtig gut, hat echt Spaß gemacht.
Wunderbar. Ich würde sagen, dann kommen wir zum ersten Match der nervigsten Women's Division in all of Professional Wrestling, obwohl sie eigentlich so viel super Talent drin hat, aber dieses Highschool-artige, bei jedem zweiten Segment schreien sich da 30 Mädels gleichzeitig an, das ist einfach super nervig und ich weiß nicht, warum NXT eine General Managerin hat, wenn sie da einfach nicht Herr drüber wird. Aber gut, das Match, um das es geht, ist die vakante NXT North American Championship in einem Leitermatch. Sol Ruka, Izzy Dame, Kelani Jordan, Lola Weiss, Thea Hale und Zarya sind gegeneinander angetreten. Und ich muss sagen, auch wenn die Mädels haben das Rad nicht neu erfunden und es war halt so ein bisschen das übliche Hin und Her, was du bei solchen Leitermatches halt immer hast, meist oftmals so zwei oder drei gleichzeitig im Ring, dann wieder hin und her, irgendwer greift mal fast an den Titel, wird dann wieder runtergeschubst. Trotzdem fand ich das ein sehr, sehr starkes Leitermatch, das hat richtig, richtig Bock gemacht. Dieter.
Ich fand's auch gut, hat Spaß gemacht. Ich muss sagen, ich mag irgendwie Thea Hale, mag ich wohl. Aber so Izzy Dame und Lola Weiss konnte ich dann so teilweise gar nicht auseinanderhalten. Sonst war das cool. Zarya kenne ich ja noch aus Australien, vom PWA.
Die ist super.
Die ist cool. Ihr müsst mir mal die Storyline von Zarya und Sol Ruka erklären. Die kommen da zusammen zum Ring, sind Best Friends, auf der Leiter weinen die und knutschen fast und
naja, im Grunde genommen, die wurden irgendwie so, glaube ich, mehr oder weniger random zusammengeschmissen, irgendwann bei NXT als Tag-Team, sind dadurch dann Best Friends geworden und standen halt jetzt beide in diesem Leitermatch, mussten halt gegeneinander antreten und das hat sie halt emotional mitgenommen. So würde ich sagen.
Das ist halt, du sagst das schon, die eigentlich gar nicht zusammengehören, kommen dann zusammen und da gab es auch mal so Vignetten, wie sie irgendwie am Strand Eis essen waren und alles sowas. Also,
ach so, okay.
Das ist schon ganz sympathisch gemacht, das ist praktisch.
Ja, gut. Wie gesagt, ich mag beide. Ich finde so Rooker auch richtig cool tatsächlich. Und auch mit ihren Soul Snatchern von der Leiter und so, das sah richtig gut aus. Und nö, hat Spaß gemacht. Vor allem, da habe ich die 14 Minuten auch nicht gemerkt in dem Match.
Ja, also generell Send and Deliver, abgesehen vom Opener, hat sich das jetzt auch an nichts wirklich langatmig angefühlt, fand ich tatsächlich.
Eben, ich meine, man muss ja sagen, die Show selber war ja so knappe 3 Stunden. Wir dürfen natürlich übrigens nicht unterschlagen, es gab noch eine Pre-Show, da gab es ein Match. Das war das WWE Women's Tag Team Title Number Contendership Match. Four-Way Dance. Da möchte ich nur kurz erwähnen, das ist eine Frechheit, dass in der Pre-Show von NXT Roxanne Perez ist, die beim Elimination Chamber im Titelmatch stand. Das muss man mal das kurz erwähnen. Das ist
so frech, wirklich.
Es ist absurd. Und vor allem haben die auch noch verloren. Gigi Dolan und Tatum Paxton, die haben gewonnen. Das Match war aber eigentlich ganz okay im Opener.
Ich fand, wenn du das ansprichst, das Segment dann mit Shotzi, das fand ich auch ein bisschen cringe.
Das ist sowas von. Ich meine, dieses Ladder-Match, wo wir gerade gesprochen haben, ich finde mal, Ladder-Match ist immer so Hit and Miss. Kann gut werden, kann nicht gut werden. Hier hat man halt so die typischen Spots gemacht mit auf die Leiter. Ich fand's okay. Also hat mich jetzt nicht weggehauen, war ein solides Match, aber bis zu dem Zeitpunkt fand ich, war die Show einfach so ein schöner Guss, die hat so viel Spaß gemacht. Und dann kam noch das Six-Man, was dann, naja, der schwarze Fleck.
Die sind beim Leitermatch halt auf Nummer sicher gegangen. Die haben halt, ja. Deswegen sage ich, die haben halt das Rad nicht neu erfunden, die haben jetzt keine krassen Spots ausgepackt, die die Welt noch nicht gesehen hat, wie es ja in manchen anderen Ligen oder manchen anderen Leitermatches dann doch hin und wieder mal passiert. Aber das muss ja auch nicht immer passieren, ne?
Ey, aber danach, da müssen wir jetzt mal, also wirklich, also wenn es eine Sache gibt, also wenn es zwei Sachen gibt bei NXT, die nerven, sind es einmal die D'Angelo Family, dieses stereotypische Italo-New Jersey finde ich einfach langweilig. Und genauso diese Darks, wie heißen die? Dark State heißen die, oder? Dieses Dark State, ja. Stable. Das finde ich genauso nervig, wie die jetzt die letzten Wochen immer reinkamen, so nichts sagen, wir machen irgendwie alle platt oder so. Und dieses Six-Man war so boring, weil es im Endeffekt nur darauf ging, dass das halt geturnt wurde. Dass Tony turnt. Awesome, Alter. Fuck that shit, Alter.
Also das Ding ist, was bei der Tony D'Angelo Familie, oder bei D'Angelo Family, wie auch immer der Quatsch jetzt heißt, was mir nervt, ist dieses aufgesetzte Stereotypische. So, das ist nicht so, ja, okay, wir sind halt so eine Mafia-artige Familie, so, das wäre vollkommen fein, aber ey, so ist die Mafia wahrscheinlich nicht mal im Ansatz. So, rede doch moderneren, mach doch eine modernere Variante davon und nicht das, was du in irgendwelchen Mafia-Filmen von 1900 Schieß mich tot gesehen hast. Das geht mir halt so auf den Sack. Und Darkseid ist halt so, ja, Retribution für Arme.
So. Das Match fand ich auch wirklich lame. Das hätte man sich auch klemmen können.
Ja, weiß nicht, hat die da eine Meinung zu dem Match? Weil ich habe irgendwie keine dazu. So, es hätte auch nicht stattfinden müssen.
Also der Turn, der war absehbar, es war da. Und was ich cool fand tatsächlich, war am Anfang, quasi vor deren Entrance, dieses Video, wo sie quasi über diese Gegner, über Dark State gesprochen haben und jeder irgendwie sie observiert hat und so. Das war cool gemacht, sowas kann halt die WWE gut. Das Match war halt da und jetzt bei NXT wird Stack sagen, ja, ich hab dich verraten und gut ist. Und schon D'Angelo wird sagen, ja, hab ich kommen sehen, bla. Die werden sich 2-3 Mal schlagen und dann ist die Story auch vorbei.
Ich meine, wir haben ja dann gleich bei WrestleMania Night 1 einen Double-Turn, den man teilweise nicht hat kommen sehen. Aber hier, also come on, Alter, wie er gefühlt eine halbe Stunde mit dem Brecheisen steht. Schlägt denn jetzt? Ja, jetzt mach's endlich und dann das Thema durch. Also, weg damit.
Gut. Wenn du aber schon gerade, oder wir hatten ja eben gerade schon die Women, die Mädels, die gut abgeliefert haben bei dieser Show. Wir haben das nächste 300 Millionen Menschen Match mit einem Four-Way-Dance um die NXT Women's Championship. Stephanie Vaquer verteidigt gegen Julia, Jada Parker und Jordynne Grace. Ich muss sagen, eigentlich drei richtig starke Frauen, die richtig geil abliefern.
Und Jada Parker.
Und Jada Parker. So, aber alle anderen drei, finde ich, haben eigentlich ganz gut abgeliefert, auch wenn mich das Match irgendwie leider nicht ganz so abgeholt hat, wie es das hätte tun können. Also ich war dann eher so, pff, ja, gut, ne? Ist halt jetzt passiert, hat schon Spaß gemacht, aber da wäre für mich persönlich mehr drin gewesen. Morbo, wie siehst du das denn?
Also, es hat gerade eine Cage-Match-Wertung sich von 7,77. Ich meine, 7 würde ich mitgehen. Ich fand's ganz gut eigentlich. Ich finde vor allem Julia. Julia hatte vorher echt teilweise Probleme, wenn man gemerkt hat, in solchen Matches, weil in Japan gibt's nicht so viele Four-Way- und Three-Way-Matches. Deswegen kam die manchmal nicht so rein. Der passte mehr das Single- oder das Tag-Match. Deswegen hatten wir. Aber ich finde es auch generell, dass sie gut wieder da ist. Ich meine, Jada Parker hat sich dann halt so ein bisschen reingesneakt in diese Storyline. Die ja eigentlich entstehen ja mittlerweile NXT Women's Title immer nur noch so, dass irgendwelche Frauen zu Ava gehen und sagen, ich will ein Match. Dann sagt die, naja, dann mache ich ein Singles-Match und dann kommt noch ein, ah, mache ich ein Freeway und dann kommt noch ein, ah, mache ich ein Fourway. So laufen mittlerweile die Bookings bei NXT. Und
ja. Und zwischendurch stehen da halt mal 10 Damen im Lockerroom und machen da wirklich wie im schlechten Highschool-Film, zicken sich gegenseitig an und daraus entsteht irgendwas.
Und dann steht dann mal Eva so da und so, oh, es ist alles so schwer und so anstrengend hier. So, das ist einfach, es ist doch so. So sieht immer, so, ist ganz schlimm.
Ich hab's nicht umsonst als die nervigste Women's Division in All of Professional Wrestling anmoderiert, das erste Women's Match. Weil es ja, halt leider halt Gottes genau das ist.
Und es ist halt auch traurig, weil sie halt wirklich viel Talent haben. Ich finde, die Women's Division von NXT ist ja komplett underrated. Aber sie werden halt alle in solche Stories reingesteckt. Und wenn man sich Evolve zum Beispiel anguckt, da wird einfach zum Beispiel eine Zelda Steel, die wird früher später auch bei NXT landen, die wird genauso in so eine Rolle gesteckt haben. Also ich habe da keine Hoffnung, dass die Stories besser werden. Das In-Ring-Produkt ist aber halt gut. Das merkt man ja dann bei diesen Pay-Per-Views. Nichtsdestotrotz, ja. guter Four-Way-Dance. Stephanie hat gewonnen nach 60 Minuten. Jordynne Grace, muss man gucken, wie lange sie bleibt. Also hier, weil ich denke mal, früher oder später geht die auch hoch. Jada Parker ist halt okay. So. Also, ne, wäre es ein Freeway gewesen, hätte es mir, glaube ich, besser gefallen. Trotzdem gutes Match. 60 Minuten ging gut weg.
Ja, die da.
Ja, Jada Parker war da, um den Pin zu fressen. Und die ist ja auch ein WWE-Produkt. Die wrestelt jetzt seit 2 Jahren, hatte jetzt 67 Matches. Und das Match war in Ordnung. Also, ich bin dabei, ich kam da zuerst auch nicht so rein tatsächlich. Aber es war super solide. Die 7,7 sind okay. Ich bin auch eher so bei 7. Es war in Ordnung. Das Gute ist, wie gesagt, außer beim Opener, auch hier die 16 Minuten, das konntest du alles gut weggucken. Und das ist dann, wenn du das hast und nicht denkst, boah, dann hast du halt schon viel geschafft, so. Und von daher bin ich gut zufrieden. Ist okay.
Und ja. Stephanie Verkehr ist awesome.
Ja,
das kommt dazu. Wie gesagt, Stephanie Verkehr, Julia, John Grace, das ist also
und Stephanie
unabhängig Verkehr, vom Geschlecht absolutes Top-Talent.
Und die passt auch, also Stephanie Verkehr passt halt auch super da rein.
Ja.
Das einzige Nerve an ihr ist nicht sie, sondern ein gewisser Booker T. Mit seinem Oh yeah!
Oh, Booker T ist sowieso einer der nervigsten Kommentatoren überhaupt.
Ja, einfach mit Abstand. Ja, Mann, Main Event!
Jawohl. Ja,
und jetzt erklärt mir bitte, warum dieses Match so eine 9-11er-Bewertung hat, weil bei mir hat das so gar nicht gezündet. Also, ach, vielleicht auch, weil ich die Story im Vorfeld so ein bisschen nervig fand.
Das war absoluter Banger-Master. Das ging
super.
Ab. Das war ein richtiger Watt-Sketch. Die haben mich so weggehauen. Ich war erst reserviert gegenüber das Match, weil die ganze Card ist ja eigentlich halt bis auf die Opener halt Multiman-Matches. Und wir hatten ja erst bei, was war der letzte Roadblock? Oder wie hieß der letzte?
Vengeance Day.
Vengeance Day. Nee, man hatte aber noch dazwischen. Ah, nee, das stimmt, da gab es ja Moose gegen Dingens. Du hast recht. Vengeance Day, da war ja auch ein Freeway. Jetzt haben wir wieder ein Freeway. Aber das war doch einfach nonstop weggewemse, so muss es sein. Völlig zu Recht die 9,0. Zweitbestes Match des Abends, fantastisch. Oberfemi ist sowieso der GOAT. Ja, also.
Ober, lieben wir.
Kann auch gleich. Auch er müsste eigentlich sofort hoch, ne? Wir wollen alle nächstes Jahr bei WrestleMania Oberfemi gegen Gunther sehen. Das ist das Shit, Leute. Man kann ja mal träumen dürfen. Aber ich fand das Match total geil. Ich weiß nicht, was man da für ein Problem hat. Das ist einfach knapp 17 Minuten weggewämse ohne Ende.
Ich fand's okay, super.
Vielleicht muss ich mir noch mal die Uhr angucken. Vielleicht holt es mich dann mehr ab. Aber wie gesagt, in dem Moment hat es mich beim Gucken halt ziemlich kalt gelassen.
Ich fand's super. Also J.V. Evans, der ehemalige Jay Malachi, der auch bei DPW war damals,
Haben sie den nicht geholt, wo er schon gerade Champion war?
Ich glaub, die haben ja, genau. Die haben quasi, der war, ich glaube, einen Tag Champion oder so und dann abgezogen.
Und, so Match war geil, oder?
Match war super. Also kannst du nicht sagen. Match hat riesen Spaß gemacht, hin und her und war wirklich so, einmal nicht hingeguckt, hast was verpasst. Und Javon Evans war auch richtig gut dargestellt und es war echt gut. Was mir ein bisschen zu lang war am Ende, war das Finisher-Gespamme. Aber das war okay. Was ich halt cool fand, war, es gab ja den Ref-Bump zu Ende, dann kam er in den Ring, um den Pin von Williams gegen Evans zu zählen und Femi hat ihn einfach festgehalten am Hosenpo. Und dann musste er ihn wegtreten. Und wie er einfach beiden diese Powerbomb gegeben hat, als wäre es nichts, fand ich auch so gut.
Geil. Das ist Big-Time-Feeling einfach. Das ist WWE Big-Time-Feeling. Und das ist auch noch ein gutes Match. Ja, wir haben ja manchmal bei WWE Big-Time-Feeling aber kein gutes Wrestling. Hier haben wir beides gehabt. Ja, ich bin traurig, Marcel, dass du das nicht so toll fandst. Ich fand, das war absolut Banger.
Ich fand es ja auch nicht schlecht, es hat halt bei mir einfach nur nicht so gezündet, wie es bei euch gezündet hat. So. Deswegen vielleicht gucke ich mir das nochmal in Ruhe an, wenn ich mit dem ganzen Collective und Indie-Kram durch bin, gebe ich mir vielleicht nochmal eine zweite Chance und dann sehe ich es vielleicht doch komplett anders, wer weiß.
Bei Cage-Match ist das halt das Match of the Night und das zweite ist das NXT-Tag-Title-Match. Ich bleibe dabei, ich fand das NXT-Tag-Title-Match geiler, weil das war einfach noch krasser in den Nearfalls, gerade am Ende war das der pure Wahnsinn. Das war wirklich ein krasses Ding. Das habe ich auch so nicht erwartet. Und beim Main Event habe ich mir schon gedacht, dass das schon ziemlich gut werden wird. Ja. Aber auch abschließend, NXT Stand Deliver von den 16 Shows, die ich am Wochenende gesehen habe, ist das für mich die drittbeste Show. Und ich sag's, ich predige oft, guck doch mal NXT, gerade bei diesen Pay-Per-Views. Die hatten noch, wie hieß dieses? Die hatten letztens doch so ein TV-Spezial, Roadblock. Hieß das Roadblock?
Nee, Roadblock. Das war mit hier Oberfemi gegen Moose, genau.
Das war auch eine sehr gute Wrestling-Show. Also NXT ist einfach wirklich, und Vengeance Day fand ich auch gut. Also,
ja, Vengeance Day fand ich auch gut.
Ja, also
NXT war lange das Einzige, was ich aus dem WWE-Kosmos geguckt habe. Dann wurde es aber irgendwann auch scheiße. Und mittlerweile sind die einfach wieder richtig gut.
Ja, die haben einfach, das sehe ich genauso, die haben einfach gerade einen Lauf. Und es ist halt schade, dass halt Leute die großen Flaggschiffe gucken und denken, ja, die haben vielleicht auch, wie du denkst, ja, NXT war mal scheiße, aber die geben halt einfach keine Chance dem aktuellen Produkt. Und das ist schade drum, weil das aktuelle Produkt hätte es verdient, weil das Roster auch immer besser wird, muss man ja sagen.
Ja, die hatten halt irgendwie eine zwischendurch so gefühlt so einen krassen Ausverkauf. Irgendwie so, die meisten Leute sind halt hochgegangen und dann haben sie es irgendwie nicht hingekriegt, dass da irgendwie so einen Nachschub zu organisieren quasi. Oder halt die Leute, die schon da waren, entsprechend zu positionieren oder war halt nicht das Talent. Und jetzt ist es halt wieder das Talent. So, jetzt sind da wieder die Leute, die halt richtig Bock machen.
Ich meine, ich habe ja auch ein bisschen halbwegs die Hoffnung, naja, auch eigentlich auch wieder nicht, weil ich tue mich ja auch mit dem Nachwuchs beschäftigen in Sachen Evolve und ID. Da sind ja gute Leute drin, wie die eingesetzt werden, ist allerdings teilweise fraglich. Auch wenn ich das Produkt Evolve an sich, diese 46 Minuten, die es jede Woche gibt, eigentlich ganz nett finde. Das muss keiner gucken, das kann man gucken. Ich guck's, weil da viele Leute sind, die ich mag. Aber man muss halt sagen, ich habe eine ID-Show am Wochenende von dem Mania-Wochenende geguckt und das war schon bescheiden, um es mal nett auszudrücken. Das kann ich mal sagen.
Gut, apropos bescheiden. Wenn man sich zumindest die Cage-Match-Bewertungen anguckt, dann trifft das auch auf WrestleMania zu. Ich würde sagen, wir springen vom Nachwuchs ins Main-Roster und legen los mit Gunther, der sein World Heavyweight Championship.
Moment, eins will ich mal kurz machen. Aber ganz schlimm, auch hier wieder natürlich die Meme-Votes. Wir sind uns alle einig, das war keine 0,0 und keine 1,0 und selbst ein 2,0 finde ich Quark. Sind wir uns alle
natürlich
einig.
Natürlich nicht.
Das sind diese Kinder, die dann auch bei AEW irgendwelche Shows halt mit 0 bewerten, weil sie AEW doof finden. Das gleiche Scheiße hast du halt hier auch und es ist so ätzend, Alter, Leute.
Es ist
einfach oder das sind halt diejenigen, die halt so gar nichts mit diesem Produkt anfangen können, aber es trotzdem gucken und dann aufs Prinzip noch schlechter bewerten, als es eigentlich ist.
Ja.
Aber ich würde sagen, halt, Oder?
Ich will nur kurz sagen, das ist halt das Einzige, seitdem ich jetzt im Mainstream-Wrestling drin bin, was mich stört. Nicht das Wrestling an sich, das Produkt, sondern ein Teil der Fans.
Das ist so. Das ist so.
Das heißt, bevor wir aber auf die Minderheit.
Genau. Bevor wir aber auf den Opener eingehen, müssen wir auf was anderes eingehen, was an dem Samstag in der Pre-Show angekündigt wurde.
Hola!
Hola! Hola, hola! Guten Tag!
Die WWE hat Bock auf eine beschissene Lucha Company. Yay!
WWE kauft Triple A.
Ach, gekauft sogar?
Ja. Gekauft.
Ich dachte einfach nur, eine Kooperation wäre angekündigt worden. Die haben die Scheiße gekauft?
Gekauft.
Triple H hat einen Koffer auf dem Tisch und gesagt, hier, machen wir, kaufen wir. Die haben die gekauft.
Haben die gekauft, wird im dritten Quartal ist der Kauf abgeschlossen.
Ja.
Was ein Bullshit. Also ich meine, weißt du, so, ich kann jetzt ja eh mit so diesem dauerhaften Lucha-Gedöns nicht zu viel anfangen. Ne, weil da ist für mich zu oft dann dieser Punkt erreicht, wo dieses Suspension of Disbelief bei mir einfach nicht mehr funktioniert. Wenn die sich ja 3 Stunden für einen Spot positionieren müssen und so ein Kram. Aber dann gibt's halt sowas wie CMLL, die das eigentlich ganz, ganz solide hinkriegen und da coole Matches abliefern, noch geile Leute dabei sind. Und da hast du halt AAA, wo halt eigentlich nur Quatsch stattfindet und El Hijo del Vikingo da rumläuft. Der gefühlt auch nur noch verletzt ist. Naja. Was auch immer man damit will. Wahrscheinlich will man ein neues NXT aufbauen in Mexiko.
Ja, es gab ja schon die Sources, die gesagt haben, das wird NXT Mexiko. Aber, ja.
Ich möchte dazu kurz sagen, ich meine, wir sind uns alle einig, ne, auch wenn man nicht unbedingt dieses Produkt guckt, AAA ist die letzte Ransbude, das muss man mal einfach mal so sagen. Natürlich. Und so teuer war es wahrscheinlich auch nicht.
Nee.
Aber,
ich glaube, TNA ist teurer.
Ich denke, ich hab im Halbschlaf erst gelesen, WW kauft AEW. Dachte ich, what? Nein, das war aber
das wäre eine witzige News gewesen.
Es kann natürlich sein, dass die WWE vielleicht ein bisschen Strukturen in den Kackladen reinbringt. Aber wenn jetzt zum Beispiel alle wieder anfangen, die böse WWE, Wrestling in Mexiko wird alles ganz schlimm, da denke ich mir so, ja, weiß ich nicht. Weil natürlich wird immer wieder die Quervergleiche gezogen mit Europa. Wir wissen ja, die WWE hat Europa zerstört. Naja, ist ja nicht so, als hätten sich damals die Promoter in England rangewanzt an die WWE, aber das möchte ja mal jemand ausblenden. Es kommt mir immer so vor, als denkt man so, die WWE ist wie die Mafia. Die gehen da rein, Pistole auf der Brust, hier, ich kaufe dir jetzt deine Liga oder so ab. So ist es ja nicht abgelaufen. Ne? Aber ich muss halt sagen, am Ende...
Die haben halt den Ligen dann halt auf Dauer das Talent halt weggenommen. Das haben halt die Ligen nicht vorausgesehen.
Aber im Endeffekt muss ich auch sagen, bei AAA, es ist mir ehrlich gesagt scheißegal, ob die gekauft wurden, weil AAA ist mir völlig egal.
Natürlich. Die machen jetzt am 7. Juni machen die eine schöne Show. Das ist ein Tag vor Money in the Bank. Nee, genau, am selben Tag vor Money in the Bank. Um 18 NXT. Uhr. AAA, NXT und WWE. Oder nur AAA und NXT. Schön, wahrscheinlich wieder 16, 17 Uhr oder 18 Uhr und dann nachts Money in the Bank, also am selben Tag. Und Worlds Collide. Der Witz ist, die Show gab's schon mal Worlds Collide, das war dann AAA mit WCW.
Das stimmt.
Da hat der liebe Morbo bei Straight Wrestling mit Flushball drüber gesprochen. Viel Spaß.
Kann ich euch nicht empfehlen, diese Kackshows. Das war furchtbar. Ja, von daher, I don't give a shit. Dann haben wir halt, weiß ich, Exim oder Nathan Frazier gegen Vikingo. Wenn er fit ist, dann wird's ganz nett, aber im Endeffekt, who gives a shit.
Und tatsächlich, sie haben doch El Hijo del Dr. Wagner.
Das stimmt.
Das Ding ist, El Hijo del Vikingo, der war mal echt cool, aber es hat sich irgendwie relativ schnell rausgewirkt, dass es so ein One-Trick-Pony ist. Der macht halt 3 Sachen, die macht er richtig cool, aber vom Rest kommt halt nichts. Also zumindest habe ich nicht gesehen, dass da irgendwas gekommen ist.
So.
Gut.
Und jetzt können wir dann mit dem anfangen.
Yes, sir. Also, Gunther, Jey Uso, World Heavyweight Championship. Man hat es ja leider kommen sehen. Wie gesagt, Jey Uso.
Leider. Yeet.
Ja, Jey Uso ist cool, aber Jey Uso ist in meiner Meinung immer noch kein Main-Eventer. Auch wenn das Publikum ihn liebt, aber so rein vom Auftreten her, vom Wrestling her, sehe ich ihn halt einfach nicht als World Champion. Und irgendwie hat sich das Match für mich auch so angefühlt. So egal, als würde es hier nicht um einen dicken, fetten Titel gehen, sondern, ja, wir haben halt jetzt ein Match bei der TV-Show. Cool. Aber es klingt so, als wärst du anderer Meinung. Morbo.
Ja, ich fand, also erstmal, ja, Yeet. Ja, ich bin ja Yeet. Ich bin nicht No Yeet, ich bin Yeet.
Du, bei der WWE-Show in Deutschland, bei der, wo ich war, habe ich auch ordentlich mitgeyeetet und hatte Spaß. So ist also, es nicht, ne?
Ich finde halt, die Hinführung zu diesem Match die letzten Wochen war ganz gut gemacht. Das war auch teilweise absurd brutal, wo der ja Gunther dem anderen Uso vor den Augen platt gemacht hat von Jay. Das war schon ordentlich. Ich fand das, die haben halt geworkt wie ein Main Event und ich fand es nicht schlecht, weil ich finde, es hätte im Main Event auch durchaus stehen können. Aber ich fand es dann doch schon wieder fast unspektakulär, das Match. Gunther hat gar nicht so viel Offense gezeigt. Er wurde teilweise auch, finde ich, schwach dargestellt, war ich sehr überrascht. Also der Yeetman hat ganz schön losgemacht und dann hat er relativ schnell, sag ich mal, Gunther ja auch getappt am Ende. Also da haben sich auch alle drüber aufgeregt, warum tappt der Gunther so schnell. Nun gut, es war halt der Crowdpleaser am Anfang, das verstehe ich auch, dass man damit reingeht. Ich fand das Match absolut in Ordnung, ich bin damit pari. Das hat gerade eine Wertung von 4,5, das wäre mir ein bisschen zu wenig. Also ich wäre da schon eher so bei 6 vielleicht. Mir hat es gefallen. Ich habe auch kein Problem mit Jey Uso als Champion. Gucken, was man mit Gunther jetzt macht.
Ja, der hat ja jetzt erstmal Pat McAfee fast getötet.
Ja, zu Recht.
Zu Recht.
Ja. Ja, durchaus. Dieter, deine Meinung
zu Match. Ja, also ich fand's auch in Ordnung. Die 4,12 da finde ich auch viel zu wenig. Ich bin auch so bei 5 oder 6.
Also 5,5 finde ich eigentlich fair.
Mein Problem mit dem Match ist, beziehungsweise eher die, auch was Morbo gerade sagte, dass Gunther viel zu schwach dargestellt wird. Gunther haben sie jetzt quasi von diesem, ja, hier Ringkampf, Ringgeneral, den haben die jetzt eigentlich zu einem normalen Heel dekodiert und die ganze Aura ist meines Erachtens komplett weg. Und das hat sich nicht mehr so angefühlt wie noch vor ein paar Monaten oder so, ne? Dass er dann auch anfängt mit einem gehen zu wollen und dann mit dem Belt zuzuschlagen und so, dass der ausgetappt hat, fand ich im ersten Moment auch blöd, aber du sagst, ist okay, zeigt halt nochmal die Klarheit des Sieges nach den drei Uso-Splashes, dass er dann austappt, okay. Aber mir gefiel halt die Darstellung von Gunther nicht so doll. Sonst war das Match in Ordnung als Opener, ist okay. Und es ging 16 Minuten und nicht 26. Also ist in Ordnung.
26 wäre dann schon eine andere Kragenweise.
Ja.
Dann wäre die 4 wahrscheinlich verdienter gewesen. Ein Match, was aber ähnlich schlecht ankommt bei den Fans, war The New Day, die die War Raiders nach 9 Minuten 12 besiegen. Mo, erklär uns warum.
Ja, vielleicht, weil es einfach keine Sau interessiert. Das ist das Problem.
Also, das ist einfach so gut.
Ja, also ich meine, ich bin ja reingekommen Anfang des Jahres bei der WWE. Da waren die New Day schon halt die Heels. Und der Witz ist, ich hab am Anfang nicht verstanden, warum sie Heels sind. Und alle haben mir mal gesagt, so von, ja, ihr wisst genau, was ihr gemacht habt. Ich habe mal gesagt, was haben sie denn gemacht? Keiner sagt's mir.
Die haben aus irgendeinem Grund Big E angegriffen.
Ja.
Es ist auch halt keiner so ganz verstanden hat.
Match ist halt so aus dem Nichts entstanden. War Raiders, boah, sind okay. New Day haben jetzt den Titel gewonnen nach 9 Minuten. Es ist halt antiklimatisch, ne? Und ich weiß nicht, was man mit New Day machen will, weil es interessiert sich auch keiner für die wirklich. Und von daher, das war halt wirklich Dead Air teilweise, das Match. Das war nicht berauschend. Also zwei da. Ne?
Ja. Das trifft es eigentlich ganz gut. Es ist halt passiert. Mal gucken, vielleicht passiert da jetzt irgendwas mit den New Day, was irgendwie mehr Leute interessiert. Karrion Kross lief da ja irgendwo auch bei Raw, glaube ich, im Hintergrund rum. Keine Ahnung.
Was machst du mit War Raiders? Ohne den Titel sind die irgendwie auch so da.
Seitdem die bei der WWE sind, machen die gar nichts.
Ja. Ja, eben, außer den Titel rumtragen. Die sind jetzt los.
Ja, können sie halt
traurig
in irgendwelchen Multiperson-Tag-Team-Matches.
Was ist aus der Tag-Team Division geworden bei der WWE? Was ist da los?
Nicht viel.
Nicht viel. Das glaube ich auch. Dieter fand's geil.
Nee, es war da, es war belanglos. Das Publikum hat geschlafen. Und
ich fand von der Card war das wirklich das Belangloseste. Es gab noch Sachen, komplett, die schlechter waren an sich, aber das war wirklich das belangloseste Match bei Night One. Easy. Yes.
Gut. Ich glaube, damit ist doch alles dazu gesagt. kommen wir zum nächsten Match, absolut nicht verstehen kann. Was?
Ich muss sagen, das Match jetzt, das ist schon interessant, weil, also ich hätte nicht gedacht, dass ich es mal sage, aber es war ein solides Jade Cargill-Match, das hätte ich nicht gedacht.
Also ich verstehe zum einen nicht, warum dieses Match besser bewertet ist als die ersten beiden Matches, weil handwerklich war es schlechter. Jade Cargill hat sich für mich irgendwie nicht verbessert. Weder im Lauf bei AEW ist sie schon irgendwie sie kann gefahrlos irgendwas worken, stehen geblieben. Bei WWE hat sie sich auch 0,0 verbessert. Und dann hast du daneben noch eine Naomi, die auch maximal eine mittelmäßige Wrestlerin ist. Das war genauso scheiße wie die Helfer, die man bei Naomis Entrance immer noch im Hintergrund gesehen hat, weil die sich zu früh angefangen haben, diese komische Folie einzupacken, durch die Naomi durchgegangen ist. Was so komplett amateurhaft aussah. Also, das war wirklich absolut gar nichts. Siehst du das anders?
Ja, ich kann dir nicht zustimmen, weil ich positiv überrascht war von dem Match, weil ich das unterhaltsam fand. Hättest du auf diese Card gemusst? Auf gar keinen Fall. Das hättest du bei irgendeinem random WWE-Pay-Per-View, aber nicht bei WrestleMania. Aber ich meine, ich fand die Hinführung das ganz gut halt, dass Naomi dann hier geturnt ist gegen Bianca. Und dann sozusagen die Return von Jade Cargill war schon cool. Ist die nicht gut im Ring? Absolut, ne? Jade Cargill ist jetzt in keinster Weise eine berauschende Wrestlerin. Aber irgendwie hat mir das doch was gegeben. Es war eigentlich ein ganz intensives Match und die 9 Minuten gingen für mich schnell vorbei. Deswegen, ich kann die 5,85, das ist jetzt auch keine Überwertung, ja. Aber ich kann die auf jeden Fall verstehen. Ich war sehr positiv überrascht von dem Match. Das hätte ich nicht gedacht.
We agree to disagree an dieser Stelle. Dieter, stehst du dazwischen oder joinst du
einer unserer beiden? Ich stehe da tatsächlich zwischen. Ich bin da irgendwie bei beiden von euch. Also auf der einen Seite sage ich, nee, Jade Cargill hat sich nicht wirklich, ja, ab und zu, Schweizer Käse, lecker, zwischen euch, nicht ab, ab und zu stehe ich
zwischen euch. Cool.
Nein, ich meine.
Ich glaube, okay. Wir haben Tina getötet.
Nein, was ich sagen wollte, weil ich stehe bei diesem Match zwischen euch. Sie hat sich nicht verbessert, aber ich fand den Turn von Naomi gut, Cargills Return bei der Elimination Chamber fand ich gut und das war halt 9 Minuten, es war in Ordnung, es ging gut vorbei, hätte auch ruhig 6 Minuten sein können, aber alles unter 10 ist für eine Jade Cargill gut. Und dann war das in Ordnung, das wird das erste, letzte Match dieser Fehde gewesen sein. Denke, Naomi wird sich jetzt mit Bianca kabbeln und Jade wird auch noch dazukommen. Ich sag euch, wir kriegen noch bei Raw oder SmackDown wahrscheinlich noch ein 3-Ray für den Number One Contender von den dreien. Ich mark my words. Und ja, vermutlich. Und genau.
Punkt. Weil was man noch sagen muss, auch wenn diese Turn von Naomi gut war, aber habt noch im Kopf dieses unfassbar beschissene Segment zwischen Naomi und Bianca Belair, wo sie sich bei SmackDown angeschrien haben, so, das war peinlich.
Oh, das war nicht schön.
Das Segment war hart.
Hart scheiße.
Ja.
Ha. Gut. Gehen wir zu besseren Sachen. Gehen wir zum WWE United States Championship Match zwischen Jacob Fatu und LA Knight. Mobo, leg los.
Also, auf das Match hatte ich eigentlich Bock, weil ich hatte gehofft, dass Jacob Fatu gewinnt. Ich finde Jacob Fatu fucking awesome. Yes, sieht aber auch daran, den habe ich halt auch schon vorher gesehen im Indie-Bereich. Bei GCW war er auch noch einige Male. Oder bei MLW. LA Knight dagegen, das ist für mich so ein Wrestler, wo ich mir denke, ja, ne, der hat seinen Stick. Den finden die Leute ganz gut. Das war's. Ich finde ihn nicht berauschend, ich finde ihn aber auch nicht schlecht. Das Match war aber schon halt, das war für die Crowd halt, ne, diese epischen Moves und das war auch ein bisschen langsamer gestaltet. LA Knight wollte seinen Elbow zeigen, hat er nicht geschafft. Jacob Fatu mit seinen Power-Moves hat am Ende auch gewonnen nach 10 Minuten. Hat mir gut gefallen, 7,12 bei Cage Match finde ich eine faire Wertung. Hab mich sehr gefreut, dass Jacob Fatu vor allem auch gewonnen hat. Es ist, wie gesagt, für mich ist der Mann einer der Zukunftsträger in der WWE. Das ist auch jemand, ist die Bloodline-Story tot? Ja, nein, man weiß es nicht. Aber ich glaube, der wird die Sache auch, ja, eigentlich schon. Aber ich habe immer gedacht, der wird es wahrscheinlich überleben, ein Tama Tonga wahrscheinlich nicht, ja. Weil Jacob Fatu einfach auch dieses, wenn der raus, dieses Micwork ist so fantastisch von dem. Der Typ ist halt höllisch underrated und ich finde, das ist klasse, dass der so gut in der WWE funktioniert, weil hier ist mal jemand, wo ich sagen kann, habe ich vorher schon gesehen, dass der so gut werden könnte.
Yes, sir. Dida.
Ich fand's gut. Also ich find's, ich habe mich sehr für Fatu gefreut und das war solide, das Ding. Also, das hat Spaß gemacht, das, für das, was es war. Fatu hat gewonnen, das war die Hauptsache. Der Typ ist ein Biest. Gib mir Fatu gegen Oberfemi, danke.
Vor allem, Jacob Fatu hat ja auch aus Braun Strowman richtig geile Matches rausgeholt.
Oh, das stimmt. Das musst du erstmal schaffen.
Und unser Brownie aus dem Müll. Und du. Ihr habt alles gesagt. Ich fand's gut. Punkt.
Wunderbar, dann lass uns
auch... Wann turnt Solo?
Das wird wahrscheinlich nicht mehr lange dauern, weil Jacob Fatu zu sehr ihm seinen Spotlight wegnimmt.
Du recht.
Ja, auch problemlos, ne?
Ja, das ist Future Main Eventer, Jacob Fatu. Das ist für mich ganz klar.
Wäre, wenn die WWE das nicht verkackt, dann auf jeden Fall.
Man müsste ihn man könnte vielleicht ihm noch jemanden an die Seite stellen, und zwar nicht Tama Tonga. Aber Paul Heyman will ich da auch nicht sehen, muss ich sagen.
Nee, Paul Heyman hat
Paul Heyman ist jetzt Leute. Beschäftigt.
Der ist auf jeden Fall beschäftigt. Vor allem mit großer Fresse und rassistischen Jokes, die man gehört hat. Ne?
Neo.
Habe ich tatsächlich nichts von mitbekommen. Ausnahmsweise mal was an mir vorbeigegangen.
Dann willst du es auch gar nicht hören. Ja, der hat wieder ordentlich losgekommen. Sehr froh, ja.
Ja, gut. Kommen wir zu einer absoluten Überraschung. Für mich nämlich.
Ja, bis der zu wichtigste Wrestler in der Geschichte der WWE, El Grande Americano. Leute, wir müssen jetzt mal drüber reden, ja. Ich fand das von Anfang an sehr amüsant, weil ich finde dieses El Grande Americano, wird ja auch announced, Golf of America. Das ist natürlich auf der einen Seite natürlich in der politischen Situation heute natürlich erstmal an sich grenzwertig. Ich finde aber, dass das so over the top ist, dass ich hier ganz klar sagen muss, ich habe damit kein Problem mit dem Gimmick. Also ich finde es amüsant. Wie seht ihr das?
Sie kriegen es halt den Sweet Spot hin, dass es zwar, ja, so ein bisschen an der Grenze ist, aber da ist halt jetzt nichts irgendwie, wo du sagst für mich so, yo, wir bringen jetzt irgendwelche Racist-Jokes oder so ein Quatsch mit rein oder Sachen, die halt so offending sind oder sowas, das machen sie halt zum Glück nicht. Von daher finde ich das auch vollkommen in Ordnung.
Genau, das ist der Punkt. Es ist nicht auf, sie beleidige nicht das Lucha, das ist das Wichtige. Sie sind da immer noch, sie tun das ernst nehmen und so, aber halt mit dem Augenzwinger. Deswegen, ich fand das von Anfang an amüsant. Ich fand
sie
das jede
halt
Woche.
Ein bisschen aufs Korn. Aber ja, wie gesagt, aber nicht beleidigend. So.
Jede Woche, wie Chad Gable macht ein Interview, dann siehst du im Hintergrund, wie ein kleiner Americano verhaftet wird und sowas. Ich fand das super amüsant.
Also ich fand auch, das Match war bockstark. Also. Ich war erstmal überrascht, Ray Phoenix zu sehen, weil ich hatte nicht mitbekommen, dass sich Rey Mysterio bei SmackDown verletzt hatte. Und war dann erstmal relativ verwirrt. Aber so hat Ray Phoenix einfach so von direkt so gefühlt gestern debütiert, heute schon WrestleMania-Match bekommen, auch stark. Und das ging einfach richtig gut vorwärts. Die haben da, wie lange ging es? 8 Minuten Vollgas gegeben.
56, jo.
Die haben da Vollgas gegeben, haben abgeliefert. Es hatte keine typischen Lucha-Krankheiten. Chad Gable, keine Ahnung, ich wusste nie, dass er die Fähigkeit hat, so derart den Lucha-Stil zu gehen.
Only fumbled? Fragezeichen.
Ich glaube, generell bei Lucha Bros weiß man irgendwie nicht, was da los war am Ende. Das ist jetzt irgendwie, also bei Ricky Starks und Ethan Page auf jeden Fall. Die hätte man von vornherein besser einsetzen können. Aber was da bei den Lucha Bros los war, das weiß ich leider nicht.
Ja, die wollten, was man ja hört, hatten die keine Lust mehr auf Tag Team und waren ja eher der Meinung, sie gehören in Singles Main Event Bereich.
Ja, und wenn das dann halt nicht zu dem Plan der Promotion passt, ist halt ärgerlich. Ist halt doof gelaufen. Dass die beiden als Singles Wrestler absolut abliefern können, das haben beide des Öfteren schon bewiesen. Aber es muss halt passen.
Ich fand's sehr schön. Die Frage ist halt, ob das Grand Americano das Match auch gewonnen hätte, wenn Rey Mysterio drin gewesen wäre. Das war ich mir nämlich nicht so sicher. Weil ich hätte eher gedacht, dass halt Rey dann gewinnt, aber als dann Rey Phoenix rauskam, dachte ich, ja, okay, dann gewinnt das vielleicht nicht. Jetzt kann man natürlich die Sache noch ein bisschen weiterziehen. Am Ende hat ja El Grande Americano wieder gewonnen mit seinen, weil er sich wieder in seine Maske dieses Eisenstück gesteckt hat. Das hat er auch schon bei Raw gewonnen. Bei SmackDown. Nee, bei Raw ist der.
Bei Raw.
Super unterhaltsam. Also ich finde das unterhaltsam. Ich kann mich da amüsieren und ich fand das Match war auch absolut in Ordnung. Und wie auch schon sagt, dass Chad Gable da plötzlich dann die krassen Moonsaults rausholt und einfach Lucha wrestet, das ist schon beeindruckend. Also der hat das auch wirklich ernst genommen. Deswegen, ich fand's gut. Das ist einfach unterhaltsames WWE-Entertainment-Produkt. Kann ich nichts sagen.
Ja. Und, genau, also da stimme ich euch zu. Das war passend. Und ich fand es auch gar nicht zu over the top, das Ganze. Also seine Präsentation. Du, der wird irgendwann seine Maske abgezogen bekommen und gut ist. Ich würde ihn gerne halt mal in der ernsten Rolle sehen, wo er nur wrestelt. Weil ich glaube, was das angeht, ist Chad Gable halt einfach underrated.
Chad Gable kann deutlich mehr, als die WWE mit ihm macht, tatsächlich. So ein aktuell ist halt so ein bisschen dieses Comedy-Ding. Aber auf Dauer weiß ich nicht, ob das...
Ja, Chad Gable bei Blutsport würde ich sehen, Morbo.
Ja, gegen Josh Barnett am besten.
Ja, sofort. Dann kriegt Sebastian wieder seinen Altherrenschuh.
Ja, der ist dann leider zu hoch auf der Karte, das ist das Problem. Da kommen ja nur die untere Undercarders kommen ja zum Blutsport. Wenn es danach geht, könnte ja auch CM Punk mal kommen. Er hat ja schließlich eine UFC vergangen.
Ich nenne es ja eh nur noch WWE Blutsport.
Oh, dann das Match, ey.
Oh ja.
Oh, nee. Ja, wollen wir jetzt reden über
Tiffany? Welches Match meinst du jetzt gerade?
Tiffany Stratton gegen Charlotte Flair kommen danach. Und da sag ich nein.
Das fand das schon richtig stark. Was? War zwar zu lang, aber ich hatte da, das war so ein typisches WWE Championship Match, das hat mich abgeholt in dem Moment. Auch weil ich Charlotte Flair so richtig scheiße finde. Und deshalb auch mitgefiebert habe mit Tiffy. Und sage ganz klar, es ist Tiffy Time. Und ich hatte da richtig Spaß mit. Also, das war jetzt natürlich kein 10 oder 10 Match. So, wenn das wahrscheinlich am Ende bei einer 7 von 10 steht, ist das Ding fair bewertet. Ich kann fast verstehen, warum man es nicht mag, aber ich war da richtig drin, ich hatte da Bock drauf.
That's so boring.
Ich fand's richtig boring. Ich fand's viel zu lang und.
Das stimmt. Also
es hat sich super gezogen für mich, es war da. Ich habe einfach nur gehofft, dass Tiffy gewinnt. Hat sie getan, auch meines Erachtens vielleicht ein bisschen überrascht. Vielleicht war es auch eine Retourkutsche für Frau Flair nach ihren Ausgleisungen bei den Promos.
Und vor allem, die Crowd war tot zu dem Zeitpunkt. Dead Air.
Komplett.
Das war krass. Die war richtig tot. Es hat keiner war da.
Und das Match zog an mir einfach vorbei, bin ich ehrlich.
Ja, ich wollte den Main Event sehen und ich dachte, okay, ich gebe dir eine Chance, aber boah. Ich meine, die Story war ja eh schon, also die Promos, das war, was wir in den letzten Wochen da gehört haben, diese Battles, das war schon grenzwertig.
Also das fing schon damit an, wie Charlotte zurückgekommen ist, das hat schon nicht mehr funktioniert. Und dann fängt sie da an, plötzlich so, keine Ahnung, auf persönlich zu kommen. Und ich denke so, warum machst du das auf einmal? Woher kommt das plötzlich? Ne, klar, dass sie sich anscheinend generell auch Backstage nicht sonderlich leiden konnten, hat man dann auch im Nachhinein auch mitbekommen. Aber trotzdem muss ich doch nicht dann plötzlich jemanden öffentlich irgendwie so derart attackieren.
Doch,
das war irgendwie so ein bisschen komisch.
Dann müssen wir noch sagen, vor Main Event, man hat noch die Hall of Fame Class vorgestellt, ohne Lex Luger, weil er zeitgleich bei der WrestleCon war, weil da gab es wohl mehr Geld.
Ja, stimmt. Ein smarter Mann.
Legende. Und, dann hieß es Main Event.
Ja, Mann, Leute. Dann war Triple Threat.
Komm, leg los.
Seth Rollins, CM Punk, Roman Reigns. Leute, dieses Match ist essentiell, warum ich WWE gucke. Das ist Kino. Das ist Cinema. Das ist die große Bühne. Ja, ich war... Du hast schon ein bisschen gehypt auf das Match. Ich meine, man hat es in den letzten Wochen eigentlich ganz gut aufgespielt, ne? Dass Punk dann sein Favor möchte von Paul Heyman und dass er mal am Main Event von WrestleMania steht und dass der Wiseman sich auf Punks Seite schlägt, weil sie seine Vergangenheit haben. Roman Rollins hat sich immer so ein bisschen reingesneakt, etc. Und das ging einfach von Anfang ab. Man hat natürlich diesen sehr langen Crowd-Brawl gehabt. Es wurde
auch Special.
Ja. Da ging es raus. Dann gab es natürlich auch noch, wurde es durch die Kommentatoren wurde gekloppt. Es gab Near Falls ohne Ende. Und dann natürlich am Ende der große Payoff natürlich. Erst sollte CM Punk den Stuhl von Poeme machen kriegen. Der hat ihn dann ein Lowball verpasst. Alle dachten mal, fuck, er geht wieder zum Tribal Chief, er gibt ihm den Stuhl. Und dann gibt er eben auch noch einen Low Blow und hat sich auf die Seite von Seth Rollins geschlagen. Das war Sports Entertainment at its best. Das war für mich eines der besten Matches, die ich an diesem Wochenende gesehen habe. Das waren 32 Minuten. Das war für mich auch in keinster Weise zu lang. Das war genauso lang, wie es sein musste. Das war Daumen nach oben. Das ist WWE. Geilste Scheiße. Liebe ich. Das ist Sports Entertainment Cinema at its best.
Und ich habe, kennst du dieses Leonardo DiCaprio-Meme, wo er so auf den Fernseher zeigt? Das war ich nämlich in dem Moment, weil ich nämlich, ich habe irgendwann im Vorfeld schon relativ so zwei, drei Wochen vor Mania zu dir dann nur gesagt von mir so, ey, Paul Heyman wird sich auf Seth Rollins Seite schlagen. Und dann passiert das genau in dem Moment, wo ich sitze, ja, ich hab's euch allen gesagt, ich hab's euch gesagt. Und zum Match hast du eigentlich alles gesagt, was man dazu sagen kann. Das war genau diese WWE-Kinodramatik, die du bei sowas haben willst. Und deswegen wunderbarer Night, Main Event von Night One. So, wenn die da noch seinen Senf zu den Matches zuhören, können wir auch ganz kurz eingeben, wo es jetzt
ich will nur ganz kurz
wie es weitergeht.
Ich finde, wenn WWE am Höhepunkt ist mit solchen Matches, finde ich, kann das auch keine andere Liga. Die können das einfach. Das ist so. Und deswegen, das muss man anerkennen. Es kann keine andere Liga, die dieses Gefühl geben wie die WWE. Das ist einfach klasse.
Und also ich gehe rein, ich bin bei euch, das Match war Cinema, das war mega geil. Ich fand die Dauer auch nicht schlecht. Also es war perfekt so, war super. Was mir sehr gut gefiel war das High-Package von CM Punk, wo This Fire Burns im Hintergrund lief. Mega geil. Und mit seinen Anfängen bei Ohio Rally und dann seine WWE-Karriere und alles. Und mega gut. Dann, ja, die Live-Version von Cult of Personality fand ich auch echt gut tatsächlich.
Hat ausnahmsweise mal funktioniert.
Also, ja, wie er sich auch einfach zu dem,
eher wenig.
Genau, wie er sich einfach zu dem Sänger stellt und der Sänger sein Handy rausholt und erstmal Selfie macht, fand ich mega witzig. Und du, das Match, das war jetzt Cinema und ich hatte beim Cage-Match-Discord gelesen, ja, wenn ich das mit dem Freeray von AEW Dynasty vergleiche, ja, da ist schon der Fehler. Das kannst du nicht miteinander vergleichen.
Aber der Fehler ist schon, dass du im Cage-Match Discord guckst, weil unser Discord ist vor allem eins sehr zynisch gegenüber der WWE. Da guck ich, da kannst du mir sowas gar nicht
angucken. Ja, tatsächlich. Aber nämlich so, hey, das kannst du nicht miteinander vergleichen. Ja, ich habe dieses Freeway bei Dynasty, fand ich auch mega geil. Ja, aber das war Wrestling und das ist hier Sports Entertainment WWE. Das war Cinema. Und für das, was es war, habe ich es geliebt. Genau wie ich letztes Jahr Cody gegen Reigns geliebt habe, habe ich das jetzt auch geliebt.
Yes.
Wunderbar. Dann würde ich sagen, bevor wir zur Night 2 weitergehen, können wir ja ganz kurz darauf eingehen, was da nämlich noch bei Raw diesbezüglich passiert ist.
Ja,
aber ihr
könnt ja erstmal generell eure Wertung. Also ich wäre so gerade so bei einer 6 wäre ich bei For Night One.
Ich wäre bei 5,5.
Ja, ich glaube eine 6 ist fair. Also bei Cage Match kommt es mir aktuell ein bisschen zu negativ weg, aber ja, ich glaube eine
6,68, ja.
Das war schon eine 6. Also der Main Event holt halt einiges raus. Ne?
Ja, wobei, dann bin ich auch bei einer 6 tatsächlich. Ja, stimmt.
So, gerade wenn ich mir so die zweite Hälfte angucke, die ersten drei Matches, dass die halt recht vergleichsweise reingeschissen haben, okay. Aber dann hast du halt eine zweite Hälfte, die United States Title Match, Americano gegen Phoenix, das Women's Title Match, auch wenn ihr das jetzt ein bisschen schlechter seht als ich. Und dann halt dieser Main Event. Also, das halt mehr als die Hälfte der Show war halt richtig gut. Also, finde ich es halt irgendwo komisch, das so negativ zu bewerten.
Bitte. Raw, was möchtest du sagen?
Und zwar war ja natürlich fast absehbar, Seth Rollins ist zusammen mit Paul Heyman rausgekommen, da haben sie ein bisschen gequatscht, was jetzt vergleichsweise inhaltsleer war, aber also haben sie nicht wirklich erklärt, warum sich Paul Heyman jetzt auf seine Seite geschlagen hat. das, was passieren musste, CM Punk kommt raus, kriegt erstmal auf den Sack. Dann kommt der Tribal Chief raus und greift an. Und wer hat sich dann noch auf die Seite der beiden geschlagen? Es war Bron Breakker. Bron Breakker ist zu Seth Rollins und Paul Heyman geturnt. Und ich habe ja richtig Bock auf das, was jetzt passiert in Zukunft, weil ich hab so eine kleine Vision. Jey Uso wird so ein bisschen seinen Title Reign haben, wird wahrscheinlich keine so großartig interessieren inhaltlich. Der wird so ein paar Verteidigungen machen, dies und das. Wird sich halt inhaltsleer anfühlen. Parallel wird Seth Rollins erst Roman Reigns und dann CM Punk oder andersrum abfrühstücken. Wird dann Jey Uso entthronen und dann turn Bron Breakker zusammen mit Paul Heyman gegen Seth Rollins. Da habe ich richtig Bock drauf, wenn das so passiert. Das könnte richtig, richtig gut werden. Und auch, dass Bron Breakker jetzt auf die Art und Weise in den Main Event befördert wird, finde ich auch richtig, richtig gut. Das passt einfach perfekt. Paul Heyman ist auch genau der Guy, der solche Leute gut managen kann und der da gut reinpasst, um die halt noch besser zu machen, als sie schon sind.
Und ich Rassist.
Glaub, das wird geil.
Und Rassist ist auch.
Scheinbar ja. Also, ich werde da, wenn wir hier durch sind, erstmal ein bisschen Commander Google benutzen.
Auf jeden Fall kam dann Night 2 und Night 2 war wirklich krass, weil ich wirklich bis zur Hälfte dachte, was ist das für eine geile WrestleMania, ja, gib mir WWE, und dann ist es so den Bach runtergegangen, das hätte ich nicht gedacht.
Ja. Könnte man sagen, es fängt auf jeden Fall schon mal richtig stark an mit dem Women's World Title Triple Threat Match zwischen Io Sky und Bianca Belair.
Möchte ich sagen, ist underrated, ist völlig unterwertet. Das Women's Title Triple Threat Match, Io Sky gegen Bianca Belair Ripley, war absoluter Banger. Es war ein fantastischer
Opener. Was eine 9,13 Wertung hat, also so underrated ist es gar nicht.
Ja, bei dir kam es gerade zu Verhalten raus, fand ich. Also ich fand dieses Match unfassbar gut. Das war locker
Top 5. Ich habe es gerade erst anmoderiert gehabt und gesagt, dass es ein Banger war. Also.
Gut, ich nehme alles zurück.
Aber dann erzähl gleich weiter.
So auf WWE High, der kann nicht anders. Der muss
aber jetzt mal ernsthaft, Leute, das war der beste Opener, den ich in den 16 Shows, die ich geguckt habe, gesehen habe. Das war 14 Minuten volle Pulle. Das war fantastisch. Crowd ist komplett apeshit gegangen. Fantastische Nearfalls. Ich war hin und weg von dem Match. Ich dachte, what the fuck, Alter. Manche Leute haben sogar geschrieben, das war der beste WrestleMania-Opener aller Zeiten. Das kann ich jetzt nicht beurteilen, weil es waren ein bisschen viele WrestleManias, aber ich fand, das Match war der Shit.
Hast du nicht alle WrestleManias gesehen seit WrestleMania 1?
Die ersten 10 habe ich auf jeden Fall gesehen und dann sporadisch welche. Da war keiner so gut.
Die ersten 10. Ich erinnere mich.
Ja,
als WrestleMania 1 war, warst du auch schon 30. Also.
Nee, ich erinnere mich, dass Morbo die ersten 10 geguckt hat.
Ja, die haben bei Best Wrestling geguckt. Aber Leute, jetzt mal ernsthaft, gib doch mal hier eine Huldigung für dieses Match. Das war fantastisch.
Das war großartig, müssen wir nicht drüber sprechen.
So, auch wenn die Story halt eher so war, ja, Rhea und Bianca hassen sich und es geht um die World Championship und deswegen darf Io auch mitspielen. Und auch das Match hatte das so, hatte da gerade zu Anfang so seine Momente, wo du denkst, ja, Leute, ihr seid übrigens zu dritt im Ring. Und ab dann ein paar, als sie das dann quasi abgelegt hatten, dann ging das Match nur vorwärts.
Ja.
Es war ein kompletter Banger. Und auch ganz klar Match of the Night von Night One, Night Two.
Ja, so, das war einfach fantastisch. Also ich fand auch den Entrance von Bianca Belair richtig cool. Und das eine Mädchen, was sie umarmt hat, war ja wohl auch ihre Stieftochter, laut Michael Cole. Und fand ich, richtig cool. Hat Spaß gemacht und das war mega geil, das Ding. Es ging vorwärts, back and forth. Und die Finisher-Sequenz die ganze Zeit, wo dann auch, wo Bianca den KOD zeigen will und Ripley einfach plötzlich dann einfach auf den Füßen landet und ihr einfach richtig schön einfach so einen schönen Headbutt gibt, nur wie Rhea Ripley das kann. Das war richtig gut, hatte richtig tolle Momente und das war einfach geil. Punkt.
Ja, man muss mal nachdenken, man ging aus Night One mit einem Banger raus und du öffnest Night Two mit einem Banger. Ne? Muss man erstmal schaffen.
Ja.
Definitiv. Wollen wir direkt weitermachen oder möchtest du noch eine Stunde über dieses Match philosophieren, Morbo?
Nein, wir können jetzt über den Sin City Street Fight reden. Damon Priest kam ja raus. Standesgemäß hat ja Kerry King von Slayer das Theme gespielt. Hätte man natürlich auch gleich komplette Slayer bringen können, aber man hat halt nur Kerry King geholt. Aber der Mann ist einfach eine Legende an der Gitarre.
Mega geil.
Ja, ich
wusste nicht, wer es war.
Ja. Ich fand das Match launig, Drew McIntyre gegen Damon Priest. Das ist ja auch so ein bisschen mehr oder minder Hauruck entstanden, weil halt immer irgendwie gemacht wurde, ja, Damon Priest hat Drew McIntyre irgendwo irgendwelche Siege gekostet im Rumble oder in der Chamber. Man muss natürlich sagen, Drew McIntyre ist einfach der coolste Mensch der Welt. Ich meine, wie er einfach mal während des Matches ein Selfie macht, das ist schon, jetzt ziehe ich meinen Hut vor dem Typen. Es war halt ein solides WWE-Star-Hardcore-Match. Nichts aus, war halt ganz nett. Ich fand, das war ein solides zweites Match.
Ja, das war. Ich glaube, ich habe das Gefühl, dass Drew McIntyre generell sehr, sehr dominant war im Match. Das hätte ich so nicht erwartet. So, ist, und auch wenn es nicht kacke war, war es selbst für WWE-Verhältnisse ein sehr, sehr. Wie beschreibe ich es am besten? Ein sehr, sehr unspektakuläres Hardcore-Match. Also ich glaube, selbst bei der WWE hat man da schon oftmals krasseres und besseres gesehen, was mehr abging. Ja, aber Dieter, wie fandst du es denn?
Ich fand erstmal die Entrance von Drew McIntyre mega geil, weil sie ja Werbung für Doom war, weil in 3 Wochen das neue Doom rauskommt.
Aber generell fand ich beide Shows einfach viel zu viel Werbung überall. Ja. Also selbst GCW hatte ja weniger auf ihrem Canvas geklatscht.
Und halt mega geil, vor allem das Doom spielt im Mittelalter und er kommt mit diesem Mittelalter-Ritter da und er in dieser geilen Montur, fand ich super geil. Das Match, Morbo hat es gut beschrieben, es war launig, es hat Spaß gemacht. Die knapp 14 Minuten hast du ja auch nicht gemerkt. Es war halt ein WWE Street Fight. Es war in Ordnung, ich hoffe, dass Damien Priest jetzt nicht komplett irgendwo in der Versenkung verschwindet. Und McIntyre, der wird halt jetzt weiter Richtung Main Event oder Uppercard halt rumlaufen. Und Damien Priest, mal gucken. Damien Priest kann eine gute Verteidigung für Jacob Fatu werden.
Also so auf dem Niveau sehe ich ihn auch irgendwie, so keine Ahnung, er ist irgendwie zu gut für die Midcard, aber irgendwie zu schlecht für den Main Event. Vor allem was seine Promo-Skills angeht, weiß ich nicht, komme ich da bei ihm irgendwie nicht rein. Funktioniert
Main, bei mir im, Main, nicht. Im Main Event kann nur einer stehen, das ist Jey Uso, das ist Main Event Jey Uso.
Okay. Der Show war der aber Opener Jey Uso.
Ja, ist ja egal. Er kann ja trotzdem im Opener der Main Event sein, verstehst du? Man kann ja danach die Show ausmachen. Robert Dance, Leute.
Dominik Mysterio, ich musste das gerade ganz kurz verdauen. Aber wenn du schon so gehypt bist, dann erzähl uns doch deine Meinung zu Penta gegen Dominik Mysterio, gegen Finn Balor, gegen Bron Breakker um die WWE Intercontinental Championship.
Man muss halt sagen, Dominik hat sich schon echt gemausert die letzten Wochen und Monate, muss man sagen. Also ich sehe ihn eigentlich mal mittlerweile ganz gerne. Er hat ja auch dann am Ende seinen Moment bekommen, dass er den Titel gewinnt vor allem und dass er nochmal in den Ring laufen durfte und nochmal abfeiert hat. Man hat natürlich aufgebaut, ne, Dominik Mysterio und Finn Balor, eigentlich gleiches Stable, Judgment Day, aber dann doch nicht. Dann haben sie doch gegeneinander geturnt. Bron Breakker, der war jetzt so mittendrin, der speert halt alle Leute weg. Auch hier fand ich, ich glaube, alle vier Leute haben so ihre Spezialitäten rausgebracht. Ne? Bron Breakker mit seinen Spears, mit seinen Power-Moves und Penta mit seiner Athletik. Penta wird noch seinen Weg gehen in der WWE, da brauchen wir nicht reden. Wahrscheinlich wird es ja jetzt auch. Gab es nicht sogar Dominik Mysterio gegen Penta bei Raw? War das nicht so die Richtung? Ja, da kann man es mal. Es gab ja eh schon diese Sticheleien zwischen, weil eigentlich wollte ja Dominik ja Penta bringen zum Judge Modell. Der hat gesagt, nee. Oder no, hat er gesagt. Ich fand das ein solider 10-Minuten Four-Way, ne? Also. Besser, ich glaube so, ich fand das Match besser als den Street Fight, weil der Street Fight ein bisschen unspektakulär war. Und hier hatte ich gar nicht die hohen Erwartungen. Es war eigentlich ein ganz nettes 10-Minuten-Match. Und ich habe mich gefreut mit Mysterio. Muss man ja gucken, wo das jetzt hingeht, was man jetzt mit Baylor macht. Und Bron Breakker ist natürlich jetzt, ne, gut, hast du erzählt, wo er jetzt hingeht. Das macht auch Sinn, weil ansonsten hängt er einfach in der Luft erstmal. Deswegen ist er erstmal woanderweitig.
Ja, er wird halt so jetzt in den Main Event eingeführt. Und da gehört er halt auch wahrscheinlich auch langfristig hin. So. Gerade jetzt nach dem ganzen IC-Title Run ist das jetzt einfach das nächste. Dieser Schritt auch so hat man ihn auch dargestellt. Er hat zwar den Titel verloren, aber hat das Match irgendwie nicht verloren. Er war trotzdem im Match sehr, sehr stark, hatte sehr, sehr starkes Showing, hatte alle Leute weggewämst. Und am Ende staubt ja Dominik mehr oder weniger ab. So. Das war ja kein Decisive-Titel-Sieg-Gedöns, was er da gehabt hat, sondern hat halt das Opening ausgenutzt.
Ich muss mal sagen, es kommt ja demnächst diese WWE Unreal Show. Ah, das ist ja dieses Netflix-Produkt, wo sie Postos hinter die Kulissen schauen, wo alle meinten, oh Gott, was könnt ihr nicht machen? Wo ich merke, Leute, das ist 2025. Heute mal nicht noch mit dem K-Fab rum. Interessant ist, was ich gerade gesehen habe auf Twitter. Da konnte man in einer Szene sehen, was ursprünglich die WrestleMania-Card war, die dann umgebaut wurde. Die ist relativ ähnlich zu dem, wie wir sie jetzt haben. Aber Leute, jetzt haltet euch fest. Das Match, was ursprünglich geplant war, war WWE Women's Championship Jade Cargill gegen Nia Jax.
Nein.
Ja.
Halt doch deine Fresse.
Das musst du dir mal vorstellen. Das war geplant.
So was plant sie halt auch, wenn du sagst, dass Trump gut ist, weil er Heat macht. Also weißt du Bescheid.
Jetzt hätte ich nicht eh schon den ganzen Tag Kopfschmerzen, ne? Ja, ich höre den Namen Trump und krieg direkt Migräne.
Ich zitiere nur Triple H. Und
Der schmeißt sich halt an sein Arschloch ran in der Hoffnung, dass es für ihn okay, also nicht bergab geht mit seiner Company.
Zum Match muss ich sagen, ich fand's gut, hat Spaß gemacht. 10 Minuten, ich habe auch nicht viel erwartet, war launig und war cool. Also und mich freut's für Dominik, dass er da seine Sparte gefunden hat und dass er natürlich Baylor gepinnt hat, war halt super witzig. Und Baylor wird auch nie mehr was in der WWE erreichen.
Ja, nee, ob er jetzt geht zum
Was?
Man hat dich leider gerade nicht verstanden, du warst plötzlich abgehackt.
Ob der gute Finn Baylor vielleicht früher oder später zum Wuschelkopf rübergeht?
Nee, du, der ist jetzt 43. Der hatte letztes Jahr, glaube ich, erst wieder für 5 Jahre verlängert. Und ich glaube nicht, dass der in 5 Jahren dann nochmal rübergeht. Wenn hätte ich gesagt, geht er jetzt nach Japan? Aber, der bleibt jetzt erstmal, bis die WWE denkt, oh, den können wir auch entlassen.
Ich wollte gerade sagen, also die WWE hat ja, also seitdem der bei NXT raus ist, hat sie ja vollkommen verkackt mit ihm. Also, da kommt halt jemand wie Finn Balor und du buckst den halt, als wäre er, keine Ahnung.
Das ist schon schade, wenn man bedenkt, was der gute Fergie David damals für ein Superstar war.
Ja.
Prinze David. Ach so.
Prinze David.
Dann
gab es.
Dieter, hast du schon deine Meinung zu dem VW abgegeben?
Hab ich.
Wunderbar. Open dann Challenge. Open Challenge, Randy Orton. Jetzt mal ernsthaft, was habt ihr gedacht, wer kommt da raus?
Ich hatte keinen blassen Dunst.
Ich hab Nick Aldis gedacht.
Das hätte auch gut gepasst, tatsächlich.
Dem Namen habe ich absolut null gerechnet.
Ich hab Kevin Owens gedacht, der kommt einfach trotzdem raus. Nee, Quatsch. Ich hatte da gar keine Ahnung. Weil ich dachte mir, wer kann ja noch kommen? Wer ist denn noch auf der Card? Naja, Jackson, nein, keine Ahnung, weiß ich nicht. Dass dann halt Joe Henry rauskommt, das hätte ich auch nicht gedacht. Man muss bedenken, Joe Henry war, das ist so absurd, die Geschichte muss ich kurz erzählen, das habt ihr, der kam nachts um 3 Uhr morgens oder so bei dieser Heels Have Ice Show raus, was die beim Collective stattfand. Das Segment war, der Godfather kam raus, ja, der Godfather aus der WWE kam raus, dann kommt Joe Henry raus, und Godfather sagt, ey, ich hole jetzt meine Hose raus. Und Joe Henry sagt, Hose sagt man nicht mehr, das heißt Ladies. Dann war das Segment vorbei. Man muss bedenken, dieser Mann hat 12 Stunden später kommt er bei WrestleMania raus, um Randy Orton herauszufordern. Das ist mal Speedrun-Karriere. Das ist der Wahnsinn. Das musst du mal
und nachdenken. Der Pop, den er bekommen hat, ne? Holy fucking shit. Also, dass es halt viele Leute gibt, die jemanden wie John Henry mittlerweile kennen, okay. Aber dass es da so steil, also diese Halle, sag ich schon, dieses Stadion da so abgeht, hätte ich nicht mitgerechnet in der Form tatsächlich. War dann aber ein bisschen enttäuscht, weil es ja quasi nur ein Squash-Match war. Finde es schade, dass Joe Henry da nicht irgendwie wenigstens ein bisschen mehr zeigen durfte.
Also ich finde es, ich sag mal, jein. Also erstmal ist die Diskussion natürlich auf Twitter natürlich entbrannt, weil natürlich jeder meint, naja, TNA hat praktisch hier den Lutscher gezogen, ne? TNA wird hier einfach begraben. Ich finde halt erstmal, Joe Henry ist zwar ein TNA-Wrestler, aber ich meine, Joe Henry ist ja mittlerweile mehr als ein Wrestler, er ist ein Phänomen. Und ich finde halt, dass er da rauskommt, ne, der hat einen fetten Paycheck dafür bekommen und das ist, ich finde das, ich bin da völlig pari mit diesen 3 Minuten, ne? Weil du hast ja, ich habe ja gelesen, was mit Orton jetzt passiert. Man hat einfach diesen Star-Moment genommen und Joe Henry tut mir viel weniger weh, als was dann im Main-Event passiert ist. Von daher, ich bin damit. Und ich finde, ein Competitive-Match wäre auch, glaube ich, komisch gewesen, finde ich. Also das kann man schon mal machen. Es war halt für den Gag, für den LOL.
Ja, aber also trotzdem, wie gesagt, dass es halt am Ende nur 3 Minuten 10 sind, tut dann halt doch ein bisschen weh. Also weißt du, dass sie keinen 15 Minuten, oh mein Gott, kann Joe Henry das noch doch noch schaffen, Match worken, war ja fast erwartbar. Aber das war mir dann doch ein bisschen zu wenig, gerade wenn man bedenkt, so, das ist halt der TNA World Champion, wird doch als das angekündigt und der wird dann halt einfach von Randy Orton einfach weggemacht. So ist auch so, wie man TNA dann darstellt, so ein bisschen. Okay. Dann begrabe halt einfach deine Partner-Company. Okay, cool. Deswegen fand ich das einfach nicht so geil.
Man hätte natürlich theoretisch auch einen Mexikaner rausbringen können von AAA. Was hat das denn gemacht? Der ja. Kingo. 2 Minuten.
Warum? Man hat aber auch eigentlich verkackt, dass man nicht Triple H gegen Triple A gemacht hat.
Oh.
Aber dann hätte ja einer aus dem Retirement zurückkommen müssen. Dieter, möchtest du noch was dazu absondern?
Nee, ihr habt alles gesagt.
Wahrscheinlich negativ.
Ihr habt alles gesagt.
Ja, gut. Was ein Scheiß. Also eigentlich ist
Bullshit.
Eigentlich ist Logan Paul jemand, wo man sich sagt, okay, das ist jetzt wieder so ein Influencer, der kommt ins Wrestling. Geh uns nicht auf den Sack, verpiss dich wieder, mach wieder deine scheiß Vlogs. Der war eigentlich, wenn er im Ring steht, eigentlich ja auch gut abliefern kann. Ja, aber das hat man hier leider nicht gesehen.
Das Ding ist bei Logan Paul, das ist ja jemand, den ich schon vor dem Wrestling schon irgendwo kannte, weil, muss ja gestehen, ich habe ja manchmal so ein Softspot für YouTube-Drama und so einen Scheiß, wenn ich eine schwache Minute habe, deswegen war mir der Typ schon bewusst. Das Krasse ist ja, bei beiden Paul-Brüdern, die sind einfach absolute widerliche Typen. Das muss man einfach so sagen. Die sind einfach Unsympathen vom Herrn. Der Punkt bei Logan Paul ist aber, der Sack, das ist ja nicht nur große Fresse, da ist was dahinter. Ja, er kann ja wirklich was im Ring, das muss man ihn ja lassen. Aber, wie er schon gesagt hat, es hat sich mittlerweile ausgelutscht mit Logan Paul. Und das ist einfach hier dann explodiert, weil dieses Match ging. Dann das Schlimme ist auch AJ Styles, es ist nicht mehr der AJ. Wir kriegen nicht mehr den AJ, wie er mal war. Ja, der ist auch nicht mehr der Jüngste. Und das war halt wirklich 17 Minuten hartes, das war harter Tobak, weil sie hat jetzt eine Rating von 4,6. Bei Cage Match, dem muss ich zustimmen. Das war halt wirklich einfach boring as fuck, das Match. Das war nicht gut. Es war kein schlechtes Match, es war halt einfach nur langweilig. Ich fand's ganz grausig.
Das hätte halt auch in einer random SmackDown oder Raw stattfinden können. Wo es ja einfach egal ist, weil es halt nicht der Pay-Per-View ist und vor allem nicht fucking WrestleMania. So. Kommen wir aber zu was mir zumindest richtig viel Spaß gemacht hat, aber vor allem wegen dem Moment, der dabei war.
Na, Dieter hat noch gar nicht gesagt, was er zu Logan Paul gegen Styles sagt.
Achso, stimmt, das tut mir leid. Also ich sehe gerade das Ding in 17 Minuten 43.
Ja.
Ja,
ja. Er schießt mich doch, Alter.
Na, ich sag zu dem Match war 1. Logan Paul, flieg doch nochmal nach Japan oder Ägypten. Beide Länder freuen sich, dich zu sehen. Und des Weiteren, was mir da auf den Sack ging, war am Kommentar, ja, Logan Paul, das ist ein guter Influencer, nur die Hater kritisieren ihn, das sind alles Hater, die sind neidisch.
Oh, ich so, das ist einfach Quatsch.
Hört auf. Nee, das Match, das war nix. Das war langweilig. Dann kam noch Karrion Kross um die Ecke. Keine Ahnung, was seine Mission ist.
Ich glaube, das wissen die bei der WWE auch nicht.
Alter, habt ihr diese Promo gesehen von dem Schub-Promo?
Nee.
Hast du da nicht geguckt? Guck dir nachher schon gleich an. Der hat übelste Schub. Nee, der hat hier eine übelste Schub-Promo gehalten nach WrestleMania. Musst du dir mal angucken. Also Schub-Promo relativ, aber ist der, hat er abgeledert. Findet er ganz schnell, wenn er Karrion Kross eingibt. Abgesehen, dass es keinen Menschentypen braucht. Match fährt's. Women's Tag Title Match, ja.
Ja, wie gesagt, mein persönlicher WrestleMania-Moment, schon allein als Beckys Musik angegangen ist, bin ich wirklich fast ausgerastet vor Freude. Also, war komplett. Und dann hat sie auch das Match. Das war jetzt kein großartig besonderes Match. Ich weiß auch nicht, was der Pferd soll, den sie dann am Montag direkt mit Becky veranstaltet haben. Aber ich hatte damit halt Spaß. Vor allem halt wegen dem Moment. Das hat das für mich halt so ein bisschen überstrahlt. Dass das Match halt so, ja, okay war. Da braucht man nicht drüber reden. Aber durch diesen Moment, den ich da hatte, hat es mich einfach abgeholt.
Also ich finde ja Lyra Valkyria ziemlich gut, muss ich sagen. Und ich muss auch sagen, man muss wirklich mal Liv Morgan auch ziemlich loben, die in den letzten Monaten noch echt abgeliefert hat, muss man sagen.
Safe.
Die ist wirklich, die ist jetzt nicht die beste Wrestlerin, aber die hat sich wirklich echt gut gemacht, das muss man ganz klar sagen. Da muss man wirklich Respekt zollen, das mache ich auf jeden Fall. Ich finde sie generell auch einfach irgendwie cool. Und deswegen fand ich halt, also, dass man halt hier den Titel wechselt, habe ich nicht verstanden. Aber wenn man
es nur... Du hast es halt... Halt für die
Storyline. Ja, aber nur für den Moment. Ich meine, ich habe ja gelesen, was bei Raw war. Ja, also von daher weiß ich nicht. Also ob jetzt hier so ein Hot Potato gemacht werden muss, nur für den Moment. Es war nur für den Moment. Come on, Alter.
Ja, definitiv. Und dann halt, um halt wieder mal den Versuch zu machen, Becky Heel zu turnen. Bin gespannt, ob diesmal funktioniert oder ob wir wieder so einen Moment haben werden, wie bei wie The Man entstanden ist. Einfach alle sie trotzdem abgefeiert haben und keiner gesagt hat, so, pff, kann machen, was er will. Wir lieben sie trotzdem, Punkt und Ruhe. Wo die WWE ja noch relativ zeitnah dann fallen lassen musste, dass sie der Heel ist. Ich finde es halt Quatsch, was man gemacht hat. Wenn, dann gibt den doch einen vernünftigen Title Run und macht dann irgendwie den Heel-Turn, wenn du den unbedingt machen musst, später oder sowas. Aber das war komisch. Also für mich war das Match halt trotzdem richtig Spaß, weil hey, Becky und ich liebe die Frau einfach. Die ist super. Und wenn dann dieser Moment da ist, wo sie returnt, dann überstrahlt das halt so ein Match. Aber Dieter, wie sagst du das? Wie fandst du es denn so rum?
Ich fand's also für den Moment fand ich's cool. Das Match war da. Es war in Ordnung, war nichts Schlechtes. Den Title Run, den Titelwechsel inklusive dem, was heute passiert ist, mit nochmal wechseln und Turn habe ich nicht verstanden. Und ja, Becky wird, weiß ich nicht, ob die als Heel irgendwann funktionieren wird. Dafür wird die zu sehr gefeiert, aber schön, dass sie wieder da ist. Und ja, wird darauf hinauslaufen, dass Becky Lyra den IC-Title abnimmt und fertig.
Ja. Das wird es wahrscheinlich am Ende sein. Aber Dieter, Mom und ich haben gerade so viel gequatscht. Und wir haben ja noch den Main Event vor der Brust. John Cena gegen Cody Rhodes.
Da möchte Dieter ganz viel drüber reden. Komm, ganz viel.
Boah, ey, ganz ehrlich.
Dieter, wie pisst warst du von diesem Match?
Das Problem ist, was ich pisst fand, war die Story, John Cena kann nicht wresteln, weil es halt Bullshit ist, der kann wresteln.
Er möchte das Wrestling aber zerstören, hat er doch angekündigt.
Ja, das Problem ist, wer das Wrestling zerstören möchte und die WWE ist, ist Rock. Aber nicht Cena. Und dieses Match, es war, ja, 25 Minuten für Main Event, aber der bis. Also, ich hab's anderthalb Mal sogar geguckt, weil ich dachte, ich habe irgendwas verpasst.
Was? Oh Gott, Dieter.
Ja, ich manchmal weiß ich auch nicht. ADS, Fluch und Segen zugleich. aber dass dann Travis Scott da rumkommt und
das und Geile ist ja, rumkommt, er ist geschlichen zum Ring. Das hat, er hat Jahre gedauert.
Einfach man muss positiv anmerken, dass er nicht aussah, er hat schon 420 Joints vor der Show geraucht.
Das stimmt.
Immerhin.
Aber ganz ehrlich, wahrscheinlich Leute von seinem Kaliber bewegen sich halt langsam.
Das Schlimme ist ja auch, wir hatten am Abend davor Cinema WWE in Reinkultur. Und das hier war das komplette Gegenteil. Hier ist ja gar nichts passiert, außer dass Travis Scott reinkommt. Und dieses Finish war jetzt so lachhaft, wie dann Cody den Schlag mit dem Belt machen will und dann, ich kann es nicht, du bist doch John Cena. Und dann gibt John Cena in den Low Blow. Das war so wenig, so unfassbar wenig für ein WrestleMania-Event, wo ich einfach schockiert war, wie das war. Also wirklich, das ist schon fast Arbeitsverweigerung. Das ist wirklich traurig. Das Match hatte 3,5 Wertung bei Cage Match. Da muss ich leider mitgehen. Weil alleine schon der Weg dahin war langweilig. Weil klar, Cenas Gimmick jetzt Wrestling, er will jetzt destruktiv sein. Ja, aber das ist natürlich dann auch nicht gerade spannend, wenn du nach fast 4 Stunden so ein Match bekommst, was 25 Minuten ging, was halt einfach boring as fuck ist.
Also ich muss sagen, Cena als Heel fühlt sich halt auch immer noch komisch an. So, ja, so seine Promos und was er da als Beweggründe zum Teil mit angegeben hat, das passt auch irgendwie, weil er war im Endeffekt über die ganzen Jahre eigentlich nur ein Meme, ab einem gewissen Zeitpunkt. Und die Leute haben irgendwie dann auch nicht mehr so ganz, also so dieses, ja, er ist halt das Meme und nee, er ist nicht das Arbeitsziel, was er eine lange, lange Zeit lang war, bevor er so Richtung Hollywood gegangen ist. Kann ich irgendwo nachvollziehen, okay. Aber man hat irgendwie dann auf der Nummer mit Cody dann irgendwie nichts wirklich gemacht. So beide haben sie, wenn sie was zueinander gesagt haben, dann war das irgendwie inhaltsleer. Und nicht so, wie es hätte sein können und sollen. Das war irgendwie komisch. Und ich muss ja sagen, also ich habe mich am Ende für Cena gefreut. Und eigentlich soll man sich nicht für die Heels freuen am Ende. So, und ich war so, ja man, Cena ist nochmal Champion, geil, habe ich Bock drauf. Aber ja, das Match war halt, es ist halt einfach passiert. Und ob du jetzt dahin geguckt hast oder nicht, du hast halt nichts verpasst. Wo du sagst für mich so, ey, im Opener, wo du, wenn du da irgendwie, keine Ahnung, kurz in die Küche gegangen bist, um dir ein neues Glas Wasser zu holen, hast du irgendwie gefühlt die Hälfte verpasst. Bei dem Match gar nichts. Und das sollte halt bei dem Main Event von dem Kaliber nicht passieren.
Ja, gut. Also ich fand es auch einfach, also was mich wirklich angepisst hat an dem Match, dass da nichts passiert ist und vor allem das Finish. Weißt du, ja, er ist Heel, er ist böse, aber es ist der 17. Titelgewinn von John Cena, dass er die Scheiße mit einem Tiefschlag und einem Beltshot gewinnt, ist halt auch einfach witzlos.
Und vor allem, es ist die letzte WrestleMania von John Cena.
Ja. Na, wie lange dauert, bis er face-turned? Ich sag SummerSlam.
Das dauert nicht mehr lange. Ich krieg's jetzt gar nicht mit, aber ich hatte ja dir auch irgendeine Prediction angegeben, von wegen, dass das jetzt erstmal macht und dann früher oder später gegen The kein Bock mehr auf das, was The Rock von ihm will, hat und dann kriegen wir jetzt sein finales Match irgendwie John Cena gegen The Rock.
Ja, apropos The Rock, der war wohl jetzt bei der Pat McAfee Show heute und hat erzählt, ja, es gab gar keinen Long-Term-Plan, was da geht. Und es waren auch gar keine Pläne, dass der kommt oder so zur Road oder bei WrestleMania. Selling His Soul hat auch gar nichts bedeutet und haben wir einfach so gemacht, weil ich Lust drauf hatte.
Ja, aber dann bleibt doch einfach ganz weg. Ich meine, The Rock ist ja wahrscheinlich ja kein ganz dummer Mensch. Aber er sollte doch mitkriegen, dass er mit sowas dann dem Produkt schadet. Und er ist Miteigentümer.
Mhm.
So, der sollte doch noch Interesse haben, dass es gut ankommt, was da passiert.
Fakt ist, WrestleMania Night 2 gebe ich auch noch gerade so eine 6, einfach weil die erste Hälfte schon ziemlich stark war, vor allem der Opener. Aber dann ich kann die zweite Hälfte ja nicht ignorieren. Das muss man einfach ganz klar sagen.
Ja, eben.
Nee, also bei der ersten Show bin ich, bei der ersten Hälfte bin ich, war ich ja bei einer 6 und hier bin ich halt eher bei einer 5. Ja, wir hatten halt einen Banger-Opener, wir hatten den spaßigen Intercontinental Four-Way und wir hatten meinen persönlichen WrestleMania-Moment, aber der Rest hat leider dagegen ganz stark abgestunken. Und auch den Streetfight, ja, der war nicht schlecht, aber reißt es dann halt auch nicht weiter nach oben. Und da überwiegt dann halt das Negative für mich. Leider Gottes. Dieter, was ist deine Gesamtwertung?
Ja, erste Hälfte gut, zweite Hälfte nicht gut. Bin auch bei einer 6. Also. Ja, 6, doch.
Also im Endeffekt für dich beide Shows gleich.
Ja, also wie gesagt, Night 2 in der ersten Hälfte ein bisschen besser. Night 1 lebte halt vor allem vom Main Event. Aber hier bei Night 2 hat der Main Event halt komplett reingeschissen. Und ja.
Wunderbar. Möchte Morbo noch etwas zum WrestleMania Weekend sagen?
Ja, zum Weekend muss ich sagen, dass es ein schönes Wochenende war. Es war ja nicht ein Weekend, es war ja sogar eine ganze Woche mit den ganzen Shows.
Also ich meine jetzt natürlich in erster Linie.
Ich weiß natürlich, ja, WWE. Ja, wie gesagt, die C-Liga, wenn man es frecherweise sagen würde, hat abgeliefert. NXT hat sehr viel Spaß gemacht. Und WrestleMania, ja, Mai. Gehe ich natürlich. Das Problem ist natürlich, dass das Kack-Match im Main Event am Night 2 war, nicht am Night 1. Ja, wenn man bei Night 2 mit dem Freeway rausgegangen wäre, wäre man, glaube ich, happier gewesen. So ist natürlich ein krasser Dämpfer. Aber grundsätzlich, es hat da Höhen und Tiefen. Ich habe das jetzt nicht bereut, diese Shows zu gucken. Ja, mir macht das WWE-Produkt immer noch Spaß. Nicht Spaß machen die Fans, muss ich ganz klar sagen. Vor allem diesen Zynismus. Gucken, was die nächsten Wochen bringen. Der nächste Pay-Per-View ist am 11. Mai, glaube ich. Backlash ist ja auch nicht mehr so lange.
Ja.
Mal gucken, was er bringt.
In ja, wahrscheinlich Sinne. Cena gegen Orton.
Ja, würde jetzt nur Sinn ergeben, ne?
Und Nia Jax gegen Jade Cargill.
Ja, aber Nia Jax kann auch einfach wegbleiben. Gut. In diesem Sinne, ich würde sagen, wir drei verabschieden uns und geben ab quasi zum Abschluss nochmal an den guten Sebastian, der euch gleich noch seine Einschätzung der ersten Hälfte von Night One, wo er zumindest noch mal ein paar gute Matches gesehen hat.
Alles richtig gemacht.
Wahrscheinlich ja. In diesem Sinne, ich bedanke mich, dass ihr beide mit mir diesen Podcast aufgezeichnet habt. Und danke auch jedem Zuschauer fürs Zuhören. Macht sich gut, macht's besser. Guckt Wrestling. Tschüss.
Tschüss.
Yeah. Hallo liebe Catch-Club-Zuhörer, hallo lieber Marcel, hallo lieber Dieter, ich bin der Sebastian und ich glaube, das hier ist eine Premiere, dass ihr mich hier mal bei einem WWE-Podcast von uns hört. Wie die meisten wahrscheinlich von euch wissen, bin ich ja ein sehr großer Indie-Wrestling-Fan, der eigentlich fast gar kein Mainstream-Wrestling mehr guckt. Dieses Jahr war das ein bisschen anders. Ich hatte am Montagabend dann eigentlich alles, was ich so schauen wollte und konnte, gesehen, zumindest zu dem Zeitpunkt, und hat mir gedacht, komm, wenn sowieso auf ProSiebenMax läuft, warum nicht zumindest die ersten Matches von WrestleMania vom Sonntag mir noch angucken. Zumal ich auch schon mit anderen Leuten gesprochen habe, unter anderem mit Morbo, die begrüße an der Stelle, dann auch gesagt hatte, ja, der Opener vom zweiten Tag war sehr gut, die anderen beiden Matches da waren auch noch gut, und habe ich gesagt, okay, dann gucke ich jetzt noch so ein bisschen, vielleicht nicht alles gucken auf ProSiebenMax, aber noch so, ja, so zwei Stündchen. Und dann schauen wir mal, wie ich da geschafft bekomme. Am Ende habe ich tatsächlich diese drei Matches auch geschafft bekommen. Und auch noch, ja, die Open Challenge von Randy Orton danach. Und ich kann ja einmal kurz meinen Eindruck schildern. Grundsätzlich muss ich sagen, das letzte Mal, dass ich WrestleMania geguckt habe, war vorletztes Jahr. Das war, ich glaube, auch das letzte Mal, dass ich überhaupt eine Mainstream-Show richtig geguckt habe. Ja, ich habe zwischendurch zum Beispiel jetzt mal WWE Wolf geguckt. Ich schaue immer WWE Speed, aber das sind ja keine regulären Shows in dem Sinne. Ja, ich glaube auch, dass ich seitdem auch kein Match mehr gesehen habe. Ich habe mal das Jey Uso gegen Jimmy Uso Match vom letzten Jahr gesehen. Das war aber als Teil von Straight Wrestling, wo darüber geredet wurde. ansonsten habe ich halt nichts mehr geschaut. Und dann muss ich auch noch dazu sagen, ich habe es ja bei ProSiebenMax geschaut mit deutschem Kommentar. Das müsste das erste Mal seit fast 10 Jahren gewesen sein, dass ich WWE mit deutschem Kommentar geguckt habe. Und auch ansonsten habe ich in der Zwischenzeit selten Wrestling mit deutschem Kommentar gesehen, wenn dann WXW oder GWF. Das war erstmal sehr ungewohnt. Ich muss auch sagen, ich habe hier gemerkt, wie sehr ich inzwischen auf mein Indie-Wrestling gepolt bin, weil die ganzen Hochglanz-Entrances, ja, die Produktion und alles, das ist schon wirklich eine andere Welt. Was aber auch eine andere Welt ist, ist die Dauer, bis es dann wirklich mal anfängt, wenn dann um, ja, 22 Uhr, kurz nach 22:20 hat es dann, glaube ich, angefangen. Dann wurden die Wrestler quasi gezeigt, wie sie zum Venue kommen. Dann gab es nochmal Werbung. Dann waren die Entrances. Ich glaube, bis der erste Move im Opener dann wirklich stattfand, war 22:45. Was für mich sehr ungewohnt ist. Da muss ich dann allerdings sagen, dieses Match wurde mir sehr ans Herz gelegt. Hat ja auch eine sehr gute Bewertung bei Cage Match. Das WWE Women's World Title Triple Threat Match. Und kann ich absolut teilen. Das war ein sehr gutes Triple Threat Match. Das war wrestlerisch extrem stark. Es ist sofort losgegangen mit der Action, auch nach draußen. Besonders Io Sky hat mir hier auch sehr gut gefallen. Aber alle haben eigentlich sehr gut in ihren jeweiligen Rollen funktioniert. Das war vor allen Dingen auch im wahrsten Sinne des Wortes ein Triple Threat Match. Sprich, es hat sehr viele Spots zu dritt gegeben, wo auch alle mit einbezogen wurden und vor allen Dingen auch eine tolle Schlussphase, wo man nicht sagen konnte, wer gewinnt, deswegen Match hat bei Cage Match zu dem Zeitpunkt, wo ich das hier aufnehme, eine 9,13 und ja, ich habe 9 Punkte gegeben, da kann ich absolut mitgehen. Das war ein sehr gutes Match, das war das zweitbeste Match, was ich an diesem Wochenende gesehen habe. Dann haben wir danach noch den Sin City Street Fight gehabt. Und dazu muss ich sagen, dass natürlich ein Streetfight bei der WWE oder generell so, nennen wir es mal Hardcore-Matches oder hardcore-haftere Matches im WWE-Kontext, natürlich so eine Sache sind, wenn man richtige Deathmatch-Shows und richtige Deathmatches im Indie-Bereich sieht. Muss trotzdem sagen, dass mir das Match ganz gut gefallen hat. Ich finde, das hatte eine gute Intensität. Das war jetzt kein Match of the Year oder irgendwas, aber es hat bei Cage Match dann jetzt eine Wertung von 7,47. Ich bin da auch so bei 7 Punkten. Man muss auch sagen, was ich hier auch ganz gut fand, und das fand ich besonders auch bei dem Match danach dann noch gut, das war nämlich sogar noch mal ein bisschen kompakter, dass es auch nicht so übertrieben von den Längen war. Ja, Opener waren 14,5 Minuten, das hier waren jetzt knapp 14 und das IC-Title-Match, was ich dann auch noch gesehen habe, das Four-Way-Match, war dann sogar nur 10,5 Minuten. Was man dem Match auf jeden Fall zugutehalten muss, ist, dass alle was zeigen konnten. Ich muss sagen, dass natürlich mit Dominic Mysterio hier ein Stück weit der wrestlerisch schwächste Teilnehmer gewonnen hat, sage ich mal. Was aber überhaupt nicht schlimm ist, weil Dominic Mysterio ja durchaus Relevantes in den Stories, alles, was in der jüngeren Vergangenheit auch mit Rhea Ripley und so weiter passiert, sich da einen gewissen Status auch erarbeitet hat. Insofern ergibt das absolut Sinn. Ja, das möchte ich gar nicht von der Hand weisen. Und auch hier wäre ich so bei 7 Punkten. Ich kann mir vorstellen, die etwas höhere Wertung bei Cage Match mit 7,82. Ich denke, wenn man nicht wie ich von außen drauf guckt, sondern vielleicht mehr in den Stories drin ist, gibt einem das Match noch mal ein bisschen mehr. Das kann ich mir gut vorstellen. Aber auch so, da konnte man nichts gegen sagen. Und das waren die Matches, die ich sehen wollte, weil ich auch das Gefühl hatte, okay, die würden mehr Spaß machen. Und dann war auch so. Ja, die Matches, die danach kamen, hatten ja nicht so eine gute Bewertung. Und am ersten Tag war es so ein Stück weit die Sachen, die da auch eine gute Bewertung hatten, wie zum Beispiel das Main Event, hätten mir, glaube ich, nicht so viel Spaß gemacht, weil es war sehr lang, es war ein typischer WWE-Style-Main-Event. Und bei dem anderen Match muss ich auch sagen, ich habe halt LA Knight, beziehungsweise damals Eli Drake, schon bei TNA gesehen. Und für mich ist das so ein bisschen ein Eck, der sich abnutzt. Ja, deswegen muss ich das Match auch nicht unbedingt gucken. Und hatte hier die 3 Matches gesehen, die ich sehen wollte. Die hatten mir Spaß gemacht. Alles cool. Und dann hatte ich halt noch ein bisschen Zeit, weil ich gesagt hatte, ich gucke bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Der war noch nicht erreicht. Habe ich gedacht, komm, kannst du das, was danach kommt, auch noch mitnehmen. Und da muss ich mich jetzt tatsächlich ein bisschen kritisch äußern, weil, also erstmal Randy Orton kam ja raus, es gab eine Open Challenge. Und dann geht die Musik an und es ist Joe Hendry. So, grundsätzlich erstmal, das ist ein cooler Act, die Leute feiern's. Ich persönlich muss sagen, ich kenne Joe Hendry schon sehr lange. Ich habe ihn vor allen Dingen im UK sehr verfolgt, 2015, 2016, 2017. Habe die ganzen Sachen, die er damals gegen Leute wie Jack Jester, gegen Leute wie damals noch Drew Galloway, als Drew McIntyre noch in den Indies war, Norm Da und so weiter, die Songs habe ich alle rauf und runter gehört, Big Damo. Ich habe allerdings das Gefühl, dass man es sehr WWE-isiert hat, das heißt, also man, während das früher alles sehr kreativ, immer sehr individuell gegnerbezogen, ist es halt jetzt sehr, ja, ich sag mal, eindimensional geworden, ja. Und das ist aber gar nicht mal so das Problem hier. Das Problem, was ich eher sehe, ist, das ist der TNA World Heavyweight Champion. Das ist der wichtigste Champion von TNA. Ja. Dass der gegen Randy Orton verliert, völlig okay. Ja, Randy Orton ist eine Legende, alles gut. Dann sollte man ihm aber wenigstens ein gewisses Showing geben. Weiß ich nicht. Der muss jetzt da kein 20-Minuten-Match haben. Überhaupt nicht nötig. Aber gib ihm zumindest 10, vielleicht so wie das Intercontinental Title Match ungefähr. Und in den 10 Minuten hat er ein ganz gutes Showing und verliert dann. Das hier war halt 3 Minuten 10 ein de facto Squash. Und das ist kein guter Look für TNA, in meinen Augen. Deswegen, das ist das Einzige von dem, was ich gesehen habe, was mir so ein bisschen sauer aufgestoßen ist. Ansonsten habe ich die großen Kritikpunkte, die ich auch gehört habe, besonders das Main Event von Tag 2 erfolgreich umschifft. Hatte damit auch durchaus Spaß, was ich hier gesehen habe. Es war einfach für mich zu gucken. Ich musste einfach nur den Fernseher einschalten. Es war noch nicht zu spät von der Uhrzeit. Alles cool. Dennoch war es auch so, dass ich geguckt habe und gedacht habe, okay, reicht jetzt auch erstmal wieder mit Mainstream Wrestling. Aber das ist ja auch nicht verkehrt. Und insofern, ja, war das eigentlich ganz nett, da mal wieder reinzuschauen. Und ich habe gedacht, ich gebe jetzt hier auch mal so ein bisschen meine Meinung oder meinen Eindruck zum Besten, der ja wirklich von relativ weit außen reinschaut, der jetzt schon seit längerer Zeit keine großen Berührungen mehr mit Mainstream Wrestling hat. Und in dem Sinne vielen Dank, dass ich die Gelegenheit erhalten habe. Und ja, ich hoffe, ihr konntet WrestleMania auch genießen, auch wenn ihr Kritikpunkte hattet. Und ich hoffe, ihr habt viel Spaß mit dieser Review. I'm not finished yet. I'm not leaving till everybody gets these hands!